dieses Feinstoffliche ist immer der Bauplan für unsere Materie. Also jedes körperliche Phänomen, was wir haben, jeder Pickel, ja, alles, was wir da haben, hat immer einen Bauplan auf einer feinstofflichen Ebene in unserem Aurafeld, in unserem energetischen Feld oder in der Seele eben, ja.
Ich habe eine Frage dazu, vielleicht auch eine blöde Frage. Wer schreibt den Bauplan?
Das ist ein wichtiger Punkt, dass wir uns das bewusst machen, dass wir unsere Welt erschaffen. Und natürlich, wenn wir bewusster werden, erschaffen wir uns eine ganz andere Welt. Ja? Das ist eben, wo du ja eben schon darauf angespielt hast, diese aktuelle Zeitenergie, die wir haben. Wir gehen auf ein höheres Niveau und kommen auf ein komplett neues menschliches Level. Und da gehört eben genau das dazu, ja? Dass wir nämlich erkennen, dass wir verbunden sind, dass wir niemanden bewerten müssen, sondern dass wir alle auf Augenhöhe sind. Und dass wir tatsächlich, wenn ich dir jetzt da eine Ohrfeige gebe, gebe ich mir die selber. Und alle sagen dann, ja, die da draußen, die sollen aufhören mit Krieg. Ja, nee, du musst in dir aufhören mit Krieg. Und das ist was, was mir eben da so am Herzen liegt. Ja?
Und ja, das hast du schon gesagt, die Seele kommt hierher, um Erfahrungen zu sammeln. Aber dann, was ist dann? Du siehst ganz viele Fragen.
Hallo, du da draußen. Wie schön, dass du dir heute wieder die Zeit nimmst, dabei zu sein. Und ich sag's dir, es lohnt sich heute mal wieder besonders. Denn wir tauchen heute in die Welt der sogenannten Spiritualität ein. Speziell sprechen wir unter anderem über die Reise unserer Seele. Ein sehr spannendes Gespräch mit Stefanie Menzel erwartet euch. Für alle, die neu dabei sind, mein Name ist Anna und ich habe eine Bühne für Menschen kreiert, die sinnbildlich auf der Bühne ihres Lebens stehen. Und natürlich gehören auch ihre Geschichten auf die Bühne, damit wir sie gemeinsam in die Welt tragen und multiplizieren. Und bevor es zur heutigen Anmoderation geht, noch ein kleiner Hinweis. Bleibt bitte unbedingt bis zum Schluss dabei. Am Ende kommt unser kurzes Gespräch aus dem Backstage, in dem Stefanie uns verrät, über welche Menschen sie sich im Publikum freut und wie viele auf uns da draußen warten. Und nun wünsche ich euch viel Vergnügen mit Stefanie Menzel.
Heute begrüße ich auf meiner Podcast-Bühne Stefanie Menzel. Stefanie ist spirituelle Lehrerin, Autorin, Visionärin, Seminarleiterin und Mentorin. Schon ziemlich früh hat Stefanie verstanden, dass sie Dinge sieht und wahrnimmt, die andere Menschen nicht mitkriegen. Wir sprechen heute also über ihre hellsichtigen Fähigkeiten. Ich bin schon sehr gespannt. Das ist ein ganz neues Thema in meinem Podcast. Aber es geht noch weiter. Die Menschen, die Stefanie tagtäglich auf etlichen Social-Media-Kanälen begleiten, können auf ihr ganzes spirituelles Wissen auch nachts um 4 zugreifen, denn Stefanie hat auch noch eine besondere Assistentin. Diese Assistentin heißt Mira und Mira, und das ist das Besondere, ist kein Mensch. Mira ist ein Chatbot, eine KI. Schon bei dieser Anmoderation kommt man natürlich bei mir ganz, ganz viel Spannung und Neugierde hoch. Liebe Stefanie, ich freue mich sehr, dass du heute da bist und hier kommt ein dicker Applaus und Bühne frei für Stefanie Menzel.
So. Ich danke. Also, hi für die schöne Begrüßung.
Ich freue mich wirklich sehr, dass wir uns begegnet sind und dass ich die Möglichkeit habe, mir die heute auf meiner Bühne zu plaudern, liebe Stefanie. Also, wow, sage ich dazu. Es ist ja alleine in dieser Beschreibung steckt ja schon ganz, ganz viel Geheimnisvolles und ich bin ganz gespannt, in welche Richtung unser Gespräch heute geht. Ich würde ganz gerne, wenn du erlaubst, du setzt die Grenzen, wenn du sagst, es geht mir zu weit, zu privat, zu was auch immer persönlich. Ich würde sehr, sehr gerne in deine Kindheit reisen und mal schauen, wo du herkommst, wer du bist. Wer ist Stefanie Menzel und wer warst du als Kind?
Ja, gerne. Ich freue mich auf deine Fragen und bin gespannt.
Genau. Das war meine erste Frage. Wo kommst du her? Wie bist du aufgewachsen? Erzähl vielleicht ein bisschen was von deiner Ursprungsfamilie. Wie warst du als Kind? Weil ich natürlich verstehen möchte, wie du diesen Weg irgendwann mal gegangen bist und wie der Weg war. Und deshalb fangen wir in deiner Kindheit an.
Ja, gerne. Also ich bin geboren am Niederrhein in Mönchengladbach und habe zwei ältere Schwestern. Also die sind einige Jahre älter, sogar 7 und 5 Jahre älter als ich. Von daher war da ein großer Abstand. Und mein Vater war Chef einer Bank und meine Mutter war Steuerfachfrau. Und wir haben so ganz normal, ich bin ja auch schon ein bisschen älter, Jahrgang 59, wie gesagt, auch normal gelebt, würde ich sagen. Ja, das waren einfach so diese Generationen, die noch nicht viel Kokolores gemacht haben, wie man so schön sagt am Niederrhein. Und Es war einfach alles sehr bodenständig und sehr normal, ja. Und ich glaube einfach, ich war als Kind immer sehr alleine. Also ich habe alleine gespielt, ich war auch nicht im Kindergarten. Also ich war irgendwie so für mich, weil meine Eltern und Schwestern ja auch schon irgendwie dann in einer anderen Generation waren fast. Und von daher habe ich viel mich mit mir selber beschäftigt. Ich habe viel immer schon gemalt und Malen war eigentlich immer so meine Ausdrucksform, wahrscheinlich auch für die Dinge, die ich damals dann auch mehr wahrgenommen habe. Also das kann man irgendwie schwer nachvollziehen. Ich denke mal, als Kind sucht man sich ja so seine Wege, sich selbst auszudrücken und kannst du dir ja auch vorstellen, in der Generation hatte man jetzt nicht das luxuriöse Malpapier und die tollen Aquarellfarben, sondern es war sehr, sehr easy, ja, also dieses Malen. Auch das Spielzeug war sehr einfach. Wir hatten ja noch nicht so diese Riesenfirmenmarkt, den Riesenmarkt, wo man so tolles Spielzeug kaufen konnte, sondern ich habe mir viel selbst gebastelt. Ich war sehr, sehr kreativ immer. Ich erzähle das oft heute noch. Ich habe mir damals ich mag ganz kleine Sachen, also ich mag total minimalistische Sachen und habe mir dann immer aus so Gea-Döschen und Streichholzschachteln habe ich mir so ganz kleine Puppenstuben gebaut, also ganz minutiös, auch mit Klopapier und allem, was dazugehört. Sowas hat mir total Spaß gemacht, ja, oder einfach ich habe mich so ausgetobt in meinem Inneren, aber eben auch über das Spielen mit den einfachsten Mitteln, die es dann damals einfach auch so gab, ne? Und die Eltern haben wirklich ja nicht so viel Theater gemacht. Ne? Wenn ich das so heute sehe, ist das natürlich gigantisch. Aber man war einfach Kind und lief so mit und da wurde kein Theater drum gemacht. Ne?
Und, Zwei Fragen dazu.
Ja, mach mal.
Also du hast gerade gesagt, du warst viel allein, aber so wie sich das anhört, hast du dich nicht allein gefühlt, weil das ist ja ein Unterschied.
Nee, also gar nicht. Also das kann ich auch gut. Also ich bin jemand, der unfassbar gut alleine mit sich auch zurechtfindet, ja. Und ich glaube, das gehört einfach auch zu mir, sonst hätte ich viele Schritte nicht gemacht, weil ich muss natürlich, oder ich habe, was ich mitbringe, sagen wir mal so, dass ich zu mir stehe, ja. Also wenn ich sage, das ist so für mich so, dann ist es so. Und da braucht mich keiner in Frage stellen, sondern da bin ich einfach innerlich auch immer sehr stark, ne? Und das gehört einfach auch zu mir, zu meiner, weiß nicht was, Ausrichtung überhaupt im Leben, ne? Und dadurch habe ich eben auch sehr, sehr viel geschafft, glaube ich, ne? Und ebenso kein Kindergarten, das war ja damals auch noch nicht so üblich wie heute, ja. Irgendwie haben wir das mal ausprobiert, mir hat es aber, glaube ich, nicht gefallen. Ich war immer sehr, sehr, was man ja jetzt nicht denkt, zart und schmächtig. Ich war sehr, sehr dünn. Viele haben, also heute wird man auch immer sagen, mager, ja, also so. Und ich habe wenig gegessen. Ich war da sehr pinzig immer mit allem und habe das sehr ausgesucht. Und das hat sich eigentlich erst dann gewandelt, als ich ins Gymnasium gekommen bin. Mhm. Also da ging es dann los, dass ich irgendwie so auch ein bisschen nach außen gegangen bin und stabiler wurde. Und das Schöne war, direkt im Gymnasium wir hatten ein Kurzschuljahr. Also das ist ja nochmal auch was, ja, wo man...
Was bedeutet das?
Das heißt, da wurde die dritte und vierte Klasse zusammengefasst. Also man hatte nicht vier Grundschuljahre, sondern tatsächlich nur drei. Das Ganze wurde verkürzt und dann eben gleich ins Gymnasium. Von daher war ich sehr jung.
Warum wurde das verkürzt? Einfach nur mein Interesse.
Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Es war so eine Zeit, wo es Kurzschuljahre gab, wegen zu wenig Schülern oder so, dass man das irgendwie optimiert hat. Ne? Weiß ich aber gar nicht mehr. Und und im Gymnasium war es so, dass mich sofort eine Sportlehrerin aufgegriffen hat, wo wir große Sympathie auch hatten. Und die hat mich gleich eben ins Volleyballspiel reingezogen. Ja, und von da habe ich erst von der ersten Gymnasialklasse an auch schon mit Volleyball begonnen. Und das zog sich dann eben durch meine ganze Schulzeit. Ja, also das war einfach total mein Ding, so eine Sportart intensiv zu betreiben. Ich war wohl auch ziemlich gut.
Welcher Position hast du gespielt?
Als Steller. Ich bin recht klein, ich bin ja nicht so der Angreifer, ne? Aber ich liebe auch genau das. Also ich liebe genau diese Position des Stellers auch, wo man ja so alle mit allen kommunizieren muss und tatsächlich den Ball an die beste Stelle bringt. Ja? Und dass der Angriff funktioniert. Also ich habe das sehr geliebt und habe dann auch selber Mannschaften trainiert und so. Also ich war immer auch vermittelnd unterwegs und immer sehr kommunikativ. Ich hatte eigene Männermannschaften, die ich trainiert habe auch und war da wirklich immer so ganz aktiv auch in diesen Teamzusammenhängen unterwegs. Ne? Hat mir unheimlich Spaß gemacht. Also das war einfach mein Leben damals auch. Ne?
Interessant. Und also da haben wir ja eine Gemeinsamkeit, ne? Das haben wir schon mal im Gespräch erörtert. Genau, ich bin übrigens auch eine Stellerin mit 1,60. Aber ja. so dahinter habe ich tatsächlich noch nie geblickt, dass du sagst, du verbindest das auch mit deiner Persönlichkeit. Ich bin gerne die Stellerin oder warst gerne die Stellerin, weil du quasi gerne den Ball verteilt hast an deine 5 Mitspieler. Ist eine interessante Ansicht. Bedeutet, dass du auch gerne Menschen führst, beziehungsweise nicht anführst im Sinne von oben runter anführst, sondern bist du jemand, dem Menschen, andere Menschen folgen auf natürliche Art und Weise, und hast du das schon früh mitbekommen, dass es so war?
Also ich glaube, das gehört auch so ein bisschen zu diesem Thema des Einsamseins dazu, ne? Also dass ich tatsächlich so weiß, was ich will und das mache. Ich frage nicht lange rechts und links, ne? Und die Tendenz ist dann schon, dass man Macht gerne hat. Also kann ich auch nicht leugnen, dass ich das auch gerne habe. Also ich habe auch in einigen Zusammenhängen dann so gedacht, ich bin nicht sehr demokratisch, ich frage nicht lange, ich mache, ja, und das muss ich wirklich lernen oder musste ich lernen, ja. Aber das ist schon so, dass ich aus dieser Qualität raus einfach auch dann ein guter Mannschaftstrainer war oder einfach ein guter Trainer bin, weil ich alle im Blick habe, alle mitkriege und auch mich gut darauf einlassen kann und auf den Einzelnen auch eingehen kann, die einzelnen Leute auch wahrnehme. Und ich habe aber auch, also das war eben netterweise so in Mönchengladbach, dass ich sämtliche Sportvereine durchprobiert habe. Ja, also es gab da noch den Tennisverein und den Hockeyverein, und es gab sämtliche Sportarten, die ich dann auch mal probiert habe, dann auch Reiten und alles, was so ein Mädchen oder so eine junge Frau, so ein Mädel dann macht, ja. Aber ich bin dann trotzdem immer wieder beim Volleyball gelandet, weil mir Team auch gut gefiel. Also ich war nie so der Einzelkämpfer. Also ich hätte ja beim Tennis auch anfangen können oder so. Aber das hat mir irgendwie nie gelegen. Also mir war schon diese Mannschaftsverbindung und diese mit den Menschen zu sein oder eben da in so einem Team zu sein. Wir sind dann viel auch zu Trainingslagern gefahren und solche Sachen mit anderen Mannschaften in Holland am Meer in Domburg trainiert oder so in Pfingstferien. Also wir waren viel mit diesem Verbund auch unterwegs, ja. Und das hat mir einfach viel Freude gemacht, ja.
Interessant, dass du erzählst, dass du als Kind gerne alleine warst. Oder nicht gerne, aber automatisch alleine. Und dann entscheidest du dich aber in dem Fall auch trotzdem fürs Team. Also scheinbar warst du dann trotzdem ein Familienmensch. Auch früher schon.
Auf jeden Fall. Also ich bin schon ein Gruppenmensch, aber ich lasse mir nicht gerne was sagen. So, ne? Deswegen bin ich dann auch schnell selber Trainer oder so.
Deshalb, ist das der Grund, warum du so eine große Familie dann auch für dich dann quasi kreiert, erschaffen hast, um dann wieder der Chef zu sein, der Machtinhaber? Oder wie kam das, dass man, ich meine, 4 Kinder ist jetzt auch nicht wenig. Ja. Wie kam das dazu?
Also das ist witzig, das war, wenn ich da heute gefragt wäre, meine Töchter fragen mich ja heute dann schon mal so, hast du uns geplant?
Ja. Nein, genau. Nichts geplant. Okay.
Sondern irgendwie hat sich in meiner Familie nie jemand vorstellen können, dass ich jemals überhaupt Kinder kriege, weil ich eben so ein Lonely Wolf war auch. Ich bin dann ja zum Studium gleich weggegangen von Mönchengladbach, war auch seitdem nie wieder länger da, ja. Also seit ich 18 bin oder ja Ende, ja 18 dann, bin ich weg und habe erst da in Köln studiert, dann in Bayreuth studiert, und ich bin durch Deutschland gereist, habe überall Ausbildungen gemacht oder angefangen. Und da war ich immer so unterwegs, dass keiner mir zugetraut hätte, dass ich mich jemals irgendwie binde und auch Kinder habe. Mhm. Ja. Und das war dann sehr überraschend, dass ich da schwanger wurde mit meinem Mann damals in Bayern. Und und dann war es eben so, dass irgendwie tatsächlich, das ist natürlich aus dem Nähkästchen geplaudert, jedes Mal, wenn ich aufgehört habe zu stillen, ist wohl sofort wieder ein Ei gesprungen und ich war wieder schwanger. Also von daher sind diese Kinder auch sehr eng aufeinander geworden, ja, und ich liebe sie alle. Der Jüngste hat ein bisschen Abstand, der ist einfach dann mal ein paar Jahre jünger als die, meine Tochter, die da drauf schon ein bisschen 4 Jahre alt war, ja, und aber ansonsten sind die ersten 3 immer so ein Jahr, max oder ein paar Monate mehr auseinander nur. Das war schon richtig herausfordernd, also 3 Kinder in so einem engen Abstand zu haben, war, zumal wir immer umgezogen sind, also wir sind dann auch umgezogen von München nach Paderborn, wieder zurück nach Heidelberg und hier nach Frankenthal oder hier wieder in die Pfalz. Also ich war immer mit Koffern unterwegs, mit Wickelkindern und Stillkindern, und ich war da irgendwie sehr, sehr aktiv auch, ja, und habe aber parallel immer noch also wenn man so will, in Anführungszeichen gearbeitet, ja. Also ich bin zum Beispiel, ich bin ja irgendwann mal bei der Anthroposophie gelandet und bin sehr begeistert von Waldorfpädagogik gewesen auch, ja. Und habe dann in München, hatte ich ein wunderbares Geschäft gefunden, wo es ganz, ganz viel Holzspielzeug und qualitätsvolle Spielmaterialien gab, ja. Und dann kam ich nach Paderborn und da war nichts mehr davon, ja. Es war nirgendwo Holzspielzeug in Sicht und ich wusste überhaupt nicht, wie ich das mit meinen Kindern hinkriegen sollte. Und dann habe ich kurzerhand angefangen, einen Holzspielzeugladen aufzubauen, ja. Weil ich die Materialien haben wollte, bin dann auf der Spielzeugmesse gewesen, habe meinen Laden ausgestattet und konnte natürlich gleichzeitig dann auch die Spielsachen für meine Kinder nutzen, ja. Oder in Paderborn gab es dann eben auch keine Betreuung für Kleinstkinder und meine Kinder waren ja eben noch sehr klein. Die Janika war gerade ein Jahr oder so. Dann habe ich mit einer Freundin überlegt, wir könnten eigentlich ein Mütterzentrum gründen. Das haben wir dann gemacht, ja. Also ich war so immer jemand, der gründet, der anfängt, okay, der was aufbaut und der dann auch die Leute mitnimmt, ja. Also ich habe auch vorher schon in München habe ich ein Therapiezentrum, also ein anthroposophisches Therapeutikum mit einer Masseurin zusammen wieder aufgebaut, ja. Also ich bin immer so in solchen Aufbauphasen. Auch meine Kunsttherapieausbildung, die ich gemacht habe, das war eine neue Richtung innerhalb der anthroposophischen Ausbildung, wo der Chef da gesagt hat, ich brauche ein paar Leute, mit denen ich eine neue Ausbildung gründe. Wer ist dabei? Da bin ich natürlich dabei. Also ich bin immer bei diesen Gründungsphasen und bei diesem Suchen und nach diesem Aufbau gucken, was geht. Ja, also da bin ich irgendwie immer sehr gerne dabei und mache das auch gerne. Ja, also ich bin immer sehr aktiv da. Und das, glaube ich, definiert so mein Leben auch, ja, dass ich irgendwie immer das Neue auch wahrnehme und mich da auch einbegeben kann, mich dann auch fit mache, ja. Also ich bin ja, beschäftige mich dann da intensivst mit und kann das dann auch. Also kann da auch wirklich mich ja irgendwie ganz gut einbringen, glaube ich.
Um die Geschichte komplett zu machen, du hast vorher gesagt, du hast studiert. Darf ich fragen, was du studiert hast?
Also ich habe angefangen in Köln mit Geografie und Sport natürlich, aber da habe ich dann mehr Volleyball gespielt als alles andere und Geografie aber auch ein bisschen gemacht, also ein paar Scheine. Aber dann kam irgendwann ein wunderbarer Professor an unsere Universität in Köln und zwar der Herr Müller-Hohenstein und der erzählte damals, dass es einen neuen Studiengang in Bayreuth gibt, der Geoökologie heißt. Und da hatte ich so diese Vorstellung, ich war ja immer eben auch hellsichtig und ich habe ja einfach immer mehr mitgekriegt, ja, von allem und habe so gedacht, okay, nur in diesem naturwissenschaftlichen Studium, das ist nicht so meins, aber ich müsste was haben, was so ein bisschen umfassender ist. Und ich dachte, diese Geoökologie, die beantwortet mir ein paar mehr Fragen. Ja. Und dann bin ich kurzerhand nach Bayreuth gegangen und habe da angefangen, zumal ich diesen Professor sehr nett fand und so gedacht habe, toll, neuer Studiengang auch. Ja. Also wir waren der erste Studiengang da, das erste Jahr. Fand ich faszinierend. Das war wirklich alles, was ich mir auch vorgestellt hatte, von Biochemie, Mathe, Physik, alles, was es gibt, biochemische Prozesse, alles, was dazugehört, ja. Und trotzdem waren es immer wieder nur Antworten auf dieser materiellen, wissenschaftlichen Ebene, ja. Mhm. Und ich habe das dann bis zum Vordiplom gemacht und habe dann aber auch so die Krise gekriegt, weil ich gedacht habe, nee, das ist nicht, was ich wissen will, ja. So irgendwie auch so eine Verzweiflung eigentlich, ne, wo ich so denke, ey, wo kriege ich mal Antworten auf meine Fragen, ja, das kann man alles studieren, klar, aber das war nie, was ich wollte, ja, also das war irgendwie nie, was mir irgendwas beantwortet, da hatte ich dann schon eine Krise auch, ne, und dann bin ich erstmal im Krankenhaus gelandet, weil ich gedacht habe, ich möchte nicht gar nichts tun, weil das passt auch nicht, und habe dann erstmal so eine Pflegehelferinnen-Ausbildung gemacht. Da war ich dann
ich dachte krank wärst du
nee,
krank. Sie das gerade angehört, ich hatte eine Krise, ich bin im Krankenhaus gelandet.
Nein, verstehe. Das nicht.
Okay.
Da bin ich zum Glück lebenslang von befreit, glaube ich, von Krankheiten, da geht's mir echt gut. Ja, und dann habe ich so eine Ausbildung gemacht als Krankenpflegehelfer und das war ziemlich gut. Da war ich sehr nah am Mensch und konnte auch sehr viel Erfahrung machen, einfach im Umgang mit Menschen. Und habe dann irgendwann, bin ich der Anthroposophie eben begegnet, ja. Und dann habe ich bei seelenpflegebedürftigen Kindern gearbeitet, also tatsächlich Kinder, die so jetzt in der normalen Welt eben geistig behindert heißen, ja. Aber bei den Anthroposophen sind die seelenpflegebedürftig, was viel besser passt, finde ich, als Begriff. Und da kam dann so die Kunsttherapie auf mich zu, ja, wo jemand da von den Begleitern sagte, boah, Kunsttherapie, das wäre doch für dich genau richtig. Das kombiniert die Kunst, du hast das Therapeutische Und das habe ich dann als Studiengang bei den Anthroposophen auch gemacht und war da sehr happy mit und habe da eben auch die Antworten auf meine Fragen gekriegt. Ja, also ohne das einzuschränken, waren tatsächlich die Grundwerke von Rudolf Steiner, das mag man sehen, wie man will, aber die waren für mich tatsächlich unheimlich gut, ja, weil ich da unheimlich viele Fragen beantwortet bekommen habe über die geistige Welt, also über diese ganzen Sachen, die mich beschäftigt haben, über das Hellsichtige auch und über das Wahrnehmende. Und da bin ich dann sehr, sehr intensiv eingestiegen, ja, und habe das sehr genossen auch, dass ich da endlich irgendwie mich auch ausleben konnte mit meinen Fragen.
Ne? Eine Zwischenfrage, Stefan, damit wir die Leute mitnehmen, die jetzt nicht wissen, wer Rudolf Steiner ist, erklärst du vielleicht ganz kurz?
Ja, Rudolf Steiner ist einfach ein Geisteswissenschaftler, der in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, also 1920 so gelebt hat und da seine Hauptwerke auch rausgebracht hat und sehr, sehr viel Veröffentlichungen gemacht hat zur geistigen Welt und zu geistigen Ansichten in Kombination mit der Frau Blavatsky. Also die war da auch eine Forscherin in der Geisteswissenschaft und das war, ja, die haben unglaublich viele Werke geschrieben, aber auch sehr viele Vorträge gehalten, damals in dieser Zeit auch schon die Grundlagen von der Anthroposophie damit geschaffen, dann auch die Waldorfschulen entwickelt. Und das ist eigentlich das, was man heute so als Anthroposophie kennt. Ja, das ist ja eigentlich eine zu unserer realen Welt parallel existierende Philosophie, ja, wo sehr viele Menschen mit verbunden sind. Was für mich am Ende übrig blieb, war dann die Waldorfschule. Also ich finde den Ansatz sehr, sehr gut, sehe aber vieles aus meiner Hellsichtigkeit auch nochmal ganz anders, ja, also weil ich mich natürlich auch da unterwegs befinde und viel mehr selber anschaue und viel auch selber, ach, wie kann man das beschreiben, ja, einfach mit meinem Bewusstsein unterwegs bin und mir angucke, wie die Sachen funktionieren, und da bin ich zu anderen Ergebnissen gekommen, als ich aus der Anthroposophie kannte. Verstehe. Und das habe ich dann so für mich dann auch in dieses, was ich dann entwickelt habe, die Heilenergetik gepackt, ja, und habe gesagt,
bevor
okay,
wir,
Waldorfschule,
Entschuldigung, ich muss mal
mehr
kurz einhaken, weil ich natürlich auch 20.000 Rückfragen mal habe. Bevor wir gleich zur Hellsichtigkeit kommen, das ist ein ganz spannendes Thema, da würde ich gerne ein paar Minuten länger darin verweilen. Kurze Frage, waren deine Kinder auf einer Waldorfschule oder war das dann nicht möglich, weil ihr, alle vier?
Also das war meine Bedingung, auch mit unserer ganzen Rumzieherei.
Verstehe.
Also wo wir von Paderborn
Dein Mann
wieder,
gegenüber. Mhm.
Genau, das war hier so, der musste wieder hier runter, also er musste wieder Richtung Hockenheim, so die Ecke. Ne? Und dann habe ich gesagt, ich schaue mir vorher alle Waldorfschulen in der Umgebung an und danach entscheiden wir unseren Wohnort. Und das habe ich auch gemacht, ja. Also ich war in den 5, 6 Waldorfschulen, die es hier in der Umgebung gibt. Das ist dann Karlsruhe, Heilbronn, Heidelberg, Mannheim und Frankenthal war eben eine ganz neu gegründete Waldorfschule und die war sehr, sehr gut, die Lehrer waren total klasse. Und da habe ich gesagt, dann ziehen wir nach Frankenthal. Das kannte ich bis dahin gar nicht, diesen Ort. Ja. Der ist unweit von Waldorf hier entfernt, also von Hockenheim. Und dann ist mein Mann eben immer zur Arbeit gefahren und wir haben in der Nähe der Schule gewohnt und meine ganzen Kinder sind von Kindergarten an bis zum Abitur hier an der Waldorfschule gewesen. Sehr, sehr happy, haben super Abis gemacht und haben mir auch immer gesagt, so das läuft ja dann durch. Man bleibt vom Kindergarten an, wenn man will, eben in der gleichen Institution. Das läuft durch, ja. Und das war für meine Kinder, zumal ja dann private Themen auch dazu kamen mit meinem Partner oder so, ja, war das immer eine große Stabilität. Also ihre Freunde zu halten vom Kindergarten bis zum Abitur, das hat eine unfassbare Qualität für die bis heute. Die sind heute noch mit denen befreundet und die sind ja jetzt auch schon Mitte 30 oder so. Also ich sehe das als eine Riesenqualität auch allein wie eine Waldorfschule aufgebaut ist und dass die eben genau das sieht, was mir wichtig ist, nämlich das Wesen des Kindes und nicht nur die materielle Ausrichtung und die intellektuelle Ausrichtung. Ne? Mhm. Das war mir einfach immer sehr wichtig. Und da schon war mein Mann, da waren wir uns auch sehr einig und das haben wir sehr gut durchgezogen, fand ich so. Ne?
Interessant, interessant. Ja. Und also in der reellen, materiellen Welt sind deine Kinder dann doch gut zurechtgekommen nach dem Abi.
Total.
Also
da, total
gut.
Also
das
ist überhaupt gar keine Frage. Ja, ja. Mhm. Also die im Prinzip ist das ja so, du erfährst in der Waldorfschule sehr viel Sozialkompetenz, ja. Also du wirst wirklich als Mensch gesehen und nicht als Ablieferer von Wissen oder so, ja. Und du hast keine Noten, so erstmal bis zur 8. Klasse, ja. Und ich fand das zum Beispiel an meinem jüngsten Sohn sehr, sehr spannend. Also wenn also ich bin natürlich auch eine Mutter gewesen, die überhaupt keinen Stress gemacht hat, ja, also die natürlich das alles weiß im Hintergrund und überhaupt keinen Schulstress gemacht hat. Ich habe auch mit den Lehrern, fand ich, da immer sehr entspannt umgehen können. Und mein Jüngster, der, wenn du die seine Schriftarbeiten in der 8. Klasse gesehen hättest, dann stellen sich dir die Fußnägel auf, was da an Fehlern drin war, ja. Und ich habe immer gesagt, irgendwann kann der das, ja. Der braucht eben länger und die Kinder brauchen so ihre Zeit, ja. Und alle anderen Eltern extern haben dann, um Gottes Willen, wie will der jemals klarkommen und so, ne? Und dann hat der Kerl einfach ein Einser-Abi gemacht und hat ein Top-Studium hingelegt, wo der immer top ist, ja. Und ist jetzt total erfolgreich, ja. Also und schreibt gut.
Und kann, inzwischen hat auch schreiben mehr gelernt, nur einfach ein paar Monate, gelernt, ja. Jahre später als quasi.
Ja. Und das fand ich so irre, ja, wo ich so denke, ja, die Kinder brauchen einfach ihre Zeit und das hat gar nichts mit Intelligenz zu tun, sondern einfach mit eigenen Rhythmen auch. Ne? Und meine Kinder sind alle erfolgreich, würde ich sagen. Die stehen alle erfolgreich im Leben, die haben eine Firma oder sind super im Marketing unterwegs, die andere oder die andere ist gut in der Versicherungstätigkeit. Ne? Und der Jüngste ist gerade auf Weltreise, also der ist gerade unterwegs seit schon über einem Jahr und erforscht die Welt ein bisschen, beziehungsweise unter Wasser hauptsächlich. Der taucht viel.
Sehr, sehr spannend. Also du hast auch weltinteressierte Kinder auf die Welt gebracht, nicht nur auf die Welt gebracht, ja, sondern quasi dann auch durchbegleitet. Das ist ein spannendes Thema, Mensch, Waldorfschule und so weiter. Ja, können wir uns jetzt auch wieder vertiefen, stundenlang. Ich würde gerne auf das Thema Hellsichtigkeit zurück, und zwar beschreibst du das in deinem Podcast, den du, ja, du, übrigens, Stefanie hat, ich weiß nicht, 250, keine Ahnung, Podcasts, YouTube-Kanäle, auf allen Social-Media-Kanälen, die man sich vorstellen kann, ist Stefanie unterwegs, sehr, sehr aktiv und überall zu finden. Also man muss sich da nicht entscheiden zwischen Instagram oder Spotify. Also Stefanie ist einfach überall. Genau, und da hätte ich jetzt einfach mal eine Rückfrage, vielleicht auch wieder in die Vergangenheit, Hellsichtigkeit. Ich habe das jetzt so ein bisschen was gehört, auch dadurch, dass ich mit dir schon länger gemeinsam arbeite und auch deine Podcasts hier und da gehört habe. Vielleicht da auch noch drei Schritte zurück für die Leute, die jetzt noch gar nicht sich vorstellen können, was sowas sein könnte. Wann, also was genau hast du angefangen wahrzunehmen? Irgendwann mal muss es ja angefangen haben, dass du verstanden hast, irgendwie kann ich hier mehr als andere sehen, spüren, riechen, wahrnehmen. Und wie hat sich das gezeigt, also rein weltlich? Also wie kann man sich das in der weltlichen Sprache erklären? Was hast du da gesehen?
Das ist, glaube ich, ganz, ganz schwer zu beschreiben. Ja, also ich bin auf jeden Fall sicher, dass ich als Kind diese ganzen Wahrnehmungen, die ich auch jetzt ja immer noch habe, hatte. Ja, also dass ich durchaus mehr wahrnehmen konnte, wahrscheinlich hauptsächlich über meine Augen auch. Ja, also die Hellsichtigkeit, die ist oft was man eben als Hellsichtigkeit kennt, aber die betrifft im Prinzip alle Sinne. Ja, also wenn man seine Sinne ausdehnt sozusagen, dann kann man mehr hören, mehr riechen, mehr schmecken, mehr fühlen, ja, also dann werden alle Sinne heller, aber viele beschränken sich da eben auch auf das Sehen können, ja, man sieht dann einfach mehr, als man üblicherweise sieht. Und du gleichst das aber als Kind oder als junger Erwachsener ja überhaupt nicht mit anderen ab, ja, du nimmst ja die Welt wahr, so wie du sie wahrnimmst, was die anderen sehen, weißt du ja nicht, du kannst das nicht abgleichen, ja, also wenn ich dir jetzt sag, du, ich sehe eine rote Tomate, ja, dann können wir uns ungefähr aufs Gleiche definieren, ja, dann kommt es auf die Größe der Tomate an und ob noch der Stiel dran ist oder nicht, ja, aber ansonsten kannst du das ja nicht abgleichen, ja, du, wenn ich dir erzähle von einem Sonnenuntergang oder einem Sonnenaufgang, dann macht sich jeder so sein eigenes inneres Bild und dann hat er sein eigenes inneres Bild. Aber ob das gleiche ist wie meins, kannst du mir nicht sagen. Ja, das können wir auch nie ausbaldowern, es sei denn, wir zeichnen es ganz genau auf oder machen uns eine genaue Absprache darüber. Ja. Und so ist das da ja auch ein bisschen. Also ich habe sehr, sehr viel immer wahrgenommen. Ich war eben auch in diesen Teamsachen sehr feinfühlig, würde ich mal sagen. Aber nicht so, dass mich das geschlaucht hat, sondern ich fand das immer toll. Ja. Also ich fand das immer schön, so viel mitzukriegen und so viel zu sehen. Was das Sehen betrifft, ist es so, wir sind zwar materielle Körper, aber zwischen uns passiert eben eine ganze Menge. Also wenn du dir jetzt schon alleine vorstellst, das Beispiel Radiowellen mag ich immer ganz gerne, ja, dass du jetzt ja hier in der Luft überall sind Wellen, da ist was los, ja. Wenn ich jetzt einen Radioempfänger hätte, könnte ich alle möglichen Sender empfangen, ja, nur ich muss meinen Sender richtig einstellen. Und so ist das mit der Hellsichtigkeit ein bisschen. Es gibt auf dem im ganzen Universum keinen Raum, wo nichts ist, sondern überall sind Frequenzen, auch wenn wir jetzt meinen, hier ist ein leerer Raum zwischen mir und der Lampe oder zwischen mir und dir. Aber der Raum ist nicht leer, sondern da sind ganz, ganz viele feinstoffliche Ebenen und Frequenzen, ebenso wie Radiowellen oder Handywellen oder was da gerade rumfliegt an WhatsApp und SMS, ja. Da kriegt man dann vielleicht eine Idee dazu. Aber so eine richtige Vorstellung haben wir da, glaube ich, alle nicht zu. Aber so kann man sich das vorstellen. Und wenn dann mein Gehirn das zulässt, also wenn mein Gehirn tatsächlich sagt, okay, ich begrenze dich jetzt mal nicht auf die Vierdimensionalität, sondern ich öffne mal so ein Türchen, dass man das andere, was dazwischen uns schwingt, mitkriegen kann. Dann kannst du davon ausgehen, dass du hellsichtig bist. Ja, das heißt, du nimmst unfassbar viel wahr, du kriegst unfassbar viel mit, eben dann auch in allen anderen Sinnesbereichen. Ja, und du kannst das natürlich dann auch trainieren und du kannst es auch orientieren und fokussieren. Das heißt, ich habe es dann irgendwann wirklich aufs Sehen fokussiert, weil mir das gereicht hat. Ja, so ich ja so ein visueller Mensch auch bin. Und dazu kommt dann noch, dass wir alle ein energetisches Feld haben. Also wir haben alle ein Feld, was uns umschwingt und bewegt. Das ist jetzt vielleicht hier von der Ausführung her geht das ein bisschen weit. Aber nur mal so kurz in diesem Feld, dieser Aura, ja, was man ja auch sagen kann, da gibt es unfassbar viele Informationen. Also alles, was du von deiner Zeugung an in deinem Leben erlebt hast, ja. Also sei es, dass die Mama keine Lust hatte, dass sie gerade schwanger ist oder dass die Krach mit dem Papa hatte oder dass die Angst hatte vor der Schwangerschaft oder die Oma und der Opa gesagt haben, boah, nee, ein Kind, wie willst du das jetzt schaffen, ja. All das sind Emotionen und diese ganzen Emotionen haben sich in diesem energetischen Feld schon manifestiert. Ja, das sind bestimmte Strukturen, die sich da manifestieren, die ein bisschen von deiner Energie nehmen und die aber auch ein bestimmtes Gefühl, zum Beispiel jetzt bei dem Beispiel, von Ungewolltsein vermitteln. Ja, also du fühlst dich als kleiner Fötus schon, nicht bewusst natürlich, aber nimmst du schon dieses Gefühl, nicht gewollt zu sein mit, ja, oder dass da in der Umgebung einfach Energien sind, die dich beeinträchtigen oder beschränken, ja. Und das sind alles Blockaden. Also das sind alles Blockaden. Unser energetisches Feld setzt sich aus Yin und Yang zusammen. Das ist eine kosmische und eine Erdenergie. Wie gesagt, ist ein bisschen weit her, jetzt das alles zu beschreiben, aber könnt ihr im Buch Frei sein auch gerne nachlesen. Und diese Energien schwingen normalerweise in einer bestimmten Rotation. Und wenn ich dann so ein Gefühl habe, dass ich nicht erwünscht bin, dass meine Mama Angst hat, dass der Papa vielleicht schimpft oder so, ja, oder meine Kinder, meine Geschwister vielleicht sagen zur Mama, ich will aber kein Geschwisterchen, oder sie freuen sich. All das gibt Veränderungen in dieser Yin-Yang-Konstellation und das sind Blockaden. Ja. Und so bringen wir eben ganz, ganz viele Blockaden mit in unser Leben schon. Also die Schwangerschaft über und dann natürlich die ersten Jahre der Erziehung, die uns da prägt. Ja. Das sind die hauptprägenden Jahre, die wir haben. Bis zum 7. Lebensjahr nehmen wir das alles auf und kriegen ganz viel ungefiltert mit. Also wir haben da noch keinen Schutzmechanismus, sondern wir nehmen alles das auf, was traditionell da kommt, was von dem einzelnen Menschen auf uns einwirkt. Eben aber auch vom engen umgebenden Feld, bis wir dann eben in die Schule kommen und uns erweitern, ja. Aber dieses erste Prägende ist das Wichtigste. Und das ist unsere Aura, ja. Und wenn ich jetzt hellsichtig bin, kann ich eben diese Auren sehen. Also ich kann diese feinstofflichen Schwingungen, die ja der normale Mensch vielleicht nicht sieht, kann ich wahrnehmen und kann mir diese Blockaden, die man da hat, diese Ohnmachten sind das und so Röhren und alle möglichen Formen, ja, die kann ich mir tatsächlich dann angucken. Ich kann genau gucken, da ist ein Gefühl drin gespeichert, da ist die Situation drin gespeichert in dem Augenblick, also was da passiert ist. Also wenn die Mama da zum Beispiel in der Ecke gesessen hat und so gedacht hat, oh, ich habe so eine Angst jetzt, die Schwangerschaft, wie soll ich das schaffen und so, ja. Diese Situation ist damit enthalten und es ist immer ein bisschen Energie mit weggepackt, ja. Also diese Energie steht mir da nicht mehr zur Verfügung. Und das ist so der Hintergrund meiner Arbeit, das zu erforschen, wie hängen diese Blockaden mit unserem Alltag und den Gefühlen zusammen und unseren Emotionen und dann aber auch zu gucken damals, wie kann ich die Blockaden denn wieder lösen? Ja, also wenn ich dann schon damit arbeite und wenn ich die wahrnehme, sollte es ja auch einen Weg geben, wie ich da wieder aussteigen kann. Ja? Und das war so mein Ansatz der Hellsichtigkeit auch. Also ich kann diese Dinge sehen. Du kannst, dein Leben ist wie so ein Daumenkino. Du kannst da durchblättern. Ja, und das ist, diese Aura ist unendlich dimensional, das kann sich der normale Mensch nicht vorstellen. Ja? Also wir sind jetzt hier in einer, ja, nur mal eine Zahl, wir sind hier in der Vierdimensionalität, ja, mit Raum und Zeit eben. Und in diesem Aurafeld sind mehr als 20 Dimensionen. Ja, also da sind unfassbar viele Dimensionen, die sich da eröffnen. Das kann man normal nicht verarbeiten. Und es ist auch gut, dass wir das nicht sehen alle. Also weil man am Ende, wenn man diese ganzen Felder sieht, sieht man eben rein materiell auch nichts mehr. Ja? Also dann ist das ja wie ein dicker Nebel, ein Geflirre vor einem, viel Bewegung, viel Dynamik. Mhm. Und das Materielle kannst du dann erstmal gar nicht sehen, sondern du siehst ja dann tatsächlich nur noch diese Felder, die hier sich bewegen. Ja?
Von daher also ist nicht, gut, nicht du, sondern also du sprichst von dir. Also du kannst sie sehen. Also langsam, genau, ich muss jetzt zurück. Also jeder Mensch hat nicht ab Geburt, sondern vorher schon, das habe ich verstanden, sondern schon der Fötus hat eine Aura, ist das richtig? Ein Energiefeld und gespeichert ist da jetzt alles, was in Emotionen.
Darf ich was dazu sagen? Also du hast erst die Aura und dann den Fötus. Also damit du als kleines Wesen hier inkarnierst, ja, also das heißt ja einfach nur ins Fleisch kommen, ja. Also damit du als Seele dir überhaupt hier einen Weg bahnst, da gehören zwei Menschen zu, Mama und Papa, auch wenn das komische Konstellationen sind, ja, das will ich aber jetzt auch gar nicht vertiefen, ja, das können ja auch manchmal unschöne Situationen sein, das muss ja nicht nur nett sein, ne?
Ja, das
und
stimmt.
Nur wenn diese Felder von den beiden, diese energetischen Felder von den beiden zu 100% übereinstimmen, ja, das kann man sich bei manchen Situationen nicht vorstellen, ja, aber es ist so, weil die aus einer anderen Ebene eben das definieren auch, ja. Nur dann kannst du dich als Seele inkarnieren an dem Punkt, ja. Also da stimmen zwei Felder von den Menschen überein, die da zusammenkommen und und du kannst in dem Augenblick deinen Anker setzen als Seelchen und sagst so, und hier inkarniere ich jetzt, hier komme ich, ja. Und dann fängt erst der Körper an, sich zu bilden. Das ist die in diesen feinstofflichen Informationen sind alle Informationen drin, die du brauchst, um deinen Körper überhaupt zu materialisieren. Also das ist zuerst da und dann kommt dein Körper. Das wollte ich nur gleich ergänzen.
Gut, wenn wir schon in dieser Reihenfolge sind, also erst kommt die Aura, dann der Fötus. Wo steht in dieser Aneinanderreihung die Seele?
Und die ist dabei.
Die ist dabei in der Aura. Ich stelle auch noch mal ein bisschen später auch noch ein paar Fragen zur Seele, damit wir auch noch in die Glaubensrichtung mal ganz grundsätzlich mal so ein bisschen Anker auswerfen und versuchen, die zu beantworten. Gut, also da gibt es eine Aura, dann gibt es den Fötus. Das bedeutet, das Baby hat schon eine Aura und spürt und versteht nicht bewusst auf gar keinen Fall, aber es gibt schon ein bestimmtes Energiefeld, eine Aura, die von außen in irgendeiner Weise schon gelegt wurde, programmiert wurde aufgrund dessen, was da vorher passiert ist. Und nicht nur auf der menschlichen Ebene, sondern auch auf der feinstofflichen. So, okay, so dann kommt das Kind auf die Welt und hat eine Aura. Und jetzt kommst du ins Spiel, das ist meine Frage. Was genau, also wenn du jetzt ein Baby oder ein Kind, egal einen Menschen, wenn du mich jetzt siehst, gut, jetzt sind wir natürlich online verbunden, ich habe keine Ahnung, wie weit das ausreicht. Siehst du bei mir, jetzt gut, dann bleiben wir bei dem Beispiel, was genau, wie kann man sich das weltlich vorstellen, was du jetzt mehr siehst? Du weißt jetzt natürlich nicht, was ich alle sehe, das hatten wir schon, aber was kann ich mir, wie kann ich mir das erklären, was kannst du sehen, was ich nicht sehe jetzt an meiner Person?
Also erstmal schalte ich das ab, ja. Also wenn wir jetzt so sprechen, schalte ich das sowieso aus, weil sonst würde ich verrückt. Das möchte ich nicht.
Ah, das kannst du.
Das ist mir zu viel. Ja, das wäre mir auch zu viel.
Das kannst du ausschalten. Ja. Verstehe.
Also auch wenn ich in Menschenmengen bin oder wenn Besuch da ist oder so, dann habe ich da gar kein Interesse dran. Ne? Also wo ich das ja meistens einsetze, sind einfach Beratungen, ja, wo Menschen zu mir kommen und sagen, boah, ich habe da eine kaputte Schulter, kannst du mir da was zu sagen? Außer dass es eine orthopädische Thematik ist, ja. Und dann kann ich eben schauen, wo ist im energetischen Feld einfach eine Blockade, die mit diesem Schulterschmerz zum Beispiel Zusammenhang steht, ja. Und das ist dann so ein bisschen dieses Daumenkino, was ich eben gesagt habe. Ich gucke mir also alle Blockaden an. Also ich lasse denjenigen erstmal was erzählen. Der sagt dann, boah, ey, das tut unheimlich weh, das ist die rechte Seite, ich kann mich kaum bewegen. Also der erzählt halt so seine Geschichte dazu, ja. Und in dem Moment, wo der erzählt, ich beschreibe das immer sehr, sehr gerne als ähnlich wie in einem Flipperspiel. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also wenn man so an so einem Gerät steht und diese Kugel da hochschießt oder so, ja. So ist für mich ein Gespräch mit einem Menschen. Also alle, die ganze Erzählung, die da stattfindet, sind die Kugeln, die an die Blockaden kommen, wo ich gerade eine Frage stelle oder wo derjenige was über sich erzählt und da werden die Blockaden sichtbar, ja. Also der zeigt mir sein ganzes Leben anhand dieses Nachfragens, und ich kann mir die Blockaden angucken und kann diese Blockaden dann eben auch lösen, ja. Also bleiben wir mal bei so einer Schulter jetzt. Das ist für viele ja vielleicht auch banal, aber eben auch oftmals Thema. Da kann es eben sein, dass man dahin kommt, dass da jetzt von den Strukturen her eine Ohnmacht drauf sitzt. Also das sind solche Kugelformen, die dann da für mich sichtbar werden, ja. Und da sind dann eben so Geschichten drin, dass man sich übernommen hat, dass man immer viel zu viel Last trägt. Wenn es die rechte Seite ist, ist es wahrscheinlich die Arbeit und das Geld oder das Thema mit einem Vater oder mit einem Mann, ja. Also, dass man diese männliche Seite irgendwie überbelastet hat, dass man vielleicht Geldsorgen hat, dass man meint, man muss noch mehr arbeiten, um das alles tragen zu können. Also, all diese Themen, die mit der Schulter auch wirklich zusammenhängen können, ja. Und dann gehe ich mit demjenigen ins Gespräch, ja, wo dann natürlich ganz schnell kommt, ah ja, stimmt, ja, boah, ja, das war viel. Und dann habe ich mich von meinem Mann getrennt und dann musste ich die ganzen Finanzen alleine, ja, stimmt, ja. Also, da sind überall Strukturen hinter. Und diese Strukturen kann man lösen, mit dem Ziel, am Ende die Schulter heile zu machen. Ja, also in dieses Feinstoffliche ist immer der Bauplan für unsere Materie. Also jedes körperliche Phänomen, was wir haben, jeder Pickel, ja, alles, was wir da haben, hat immer einen Bauplan auf einer feinstofflichen Ebene in unserem Aurafeld, in unserem energetischen Feld oder in der Seele eben. Ja. Und von Frage daher.
Dazu. Ich habe eine große Frage, vielleicht auch eine blöde Frage.
Nee.
Wer schreibt den Bauplan?
Die Seele oder das Bewusstsein. Mhm. Also das ist dein Programm. Also wenn du so eine, fangen wir mal nochmal an, wenn du so eine Mama hättest, die dich nicht wollte, ja, dann ist das schon auch dein Seelenprogramm. Ja, also ansonsten, also auch da kommen oftmals so Fragen, ist natürlich ein Riesenthema alles, ne? Oder sind Riesenthemen. Aber wenn es um zum Beispiel die schuldhafte Abtreibung geht, die wir ja kennen in unserer Gesellschaft noch, ja, aus der energetischen Sicht geht das gar nicht. Ja, also eine Mama kann nicht abtreiben, wenn das die Seele des Kindes das nicht möchte und umgekehrt. Wenn die Seele des Kindes nur mal kurz gucken möchte und wieder gehen will, dann kommt die Mama erst auf die Idee abzutreiben oder zu sagen, oh, es gibt einen Abgang oder so. Ja, also es gibt da keine schuldhaften Situationen, sondern immer nur Kombinationen und Kommunikationen zwischen den Seelen auf der feinstofflichen Ebene, ja. Und von daher ist meine Arbeit auch immer sehr unbelastet, ja. Also du gibst da niemanden Schuld für irgendwas, sondern jede Seele ist für sich verantwortlich und wählt jetzt eben so einen Weg mit so einer Mama oder so einen Großeltern oder Geschwistern, die einen nicht wollen oder einem Papa, der irgendwie komisch reagiert, ja. Also das gehört aber schon zu dem Thema der Seele, die da inkarnieren möchte. Die kriegt nichts, was nicht zu ihrem Programm auch gehört, ja.
Und das heißt, die Seele, wenn ich mir das so vorstellen darf, ist schon ein Wesen, was eine genaue Vorstellung hat, was sie will und was sie nicht will.
Also sagen wir mal so, die Seelen sind immer Themen, die wollen Erfahrungen machen. Ja, also da geht es nicht um die Bewertung von gut oder schlecht, sondern es geht darum, ich will Erfahrungen machen. Mhm. Also ich sage immer, wenn du zum Beispiel als Seele mitbringst, du möchtest die Erfahrung mit dem Gefühl von Mangel machen, ja, dann kann das sein, dass du als Mensch ohne Geld unter der Brücke landest, ja, und wirklich da mit deinem Schlafsack liegst und Kälte spürst und diesen Mangel extrem fühlst. Es kann aber auch sein, dass du Multimillionär bist, ja, dass du unfassbar viel Kohle hast und merkst, dahinter bist du total einsam und leer, ja, obwohl du so viel Geld hast oder so. Das Gefühl wirst du, das wirst du als Seele, als Erfahrung machen, egal wie, ja. Also von daher ist es egal, ob so oder so. Du machst auf jeden Fall die Erfahrung, die du suchst, ja. Oder du machst auf jeden Fall irgendeine Erfahrung, die du brauchst, ne. Und so ist das eben mit allem auch, ja. Also du kannst schwerst krank sagen, boah, ja, tolle Erfahrung, der Körper ist nicht alles, ja. Und du kannst aber auch top gesund sein und Spitzensportler sein und deinen Körper richtig stahlhart haben und merken, das ist es jetzt irgendwie nicht, mir fehlt was. Ja, also ich mache da und leiste und tu, aber ich fühle mich innerlich ganz leer an. Also diese, das ist komplett unabhängig davon. Die Seele bewertet nicht deinen Zustand, sondern die Seele bewertet nur die Erfahrung und das Gefühl dahinter. Ja? Mhm. Und braucht das auch, um sich zu entwickeln oder um sich weiterzuentwickeln. Ja? Mhm. Das ist immer wichtig, weil die Leute immer denken, oh, wenn alles toll ist, ist doch alles super. Ne? Nee, sondern wir sind hier, um Erfahrungen zu machen. Und da gehört einfach ein Riesenspektrum zu. Wir sind auf einem großen Abenteuerspielplatz, wo wir ganz viel Erfahrung machen können. Und ob wir dann auf die Wippe gehen oder auf die Schaukel oder aufs Piratenschiff, das können wir entscheiden. Aber im Grunde ist das so, dass der Abenteuerspielplatz für uns hier ganz viel Erfahrung machen zu können.
Und nun kommt ein kleiner Werbespot in eigener Sache. Du willst deinen eigenen Podcast starten, aber weißt nicht, wo du anfangen sollst? Technik, Konzeption, Vermarktung, Fragen über Fragen. In einem kostenlosen Beratungsgespräch im Backstage schauen wir uns an, wo du stehst und kreieren den auf dich zugeschnittenen Weg auf deine eigene Podcastbühne. Vor 3 Jahren standen wir genau da, wo du jetzt bist. Heute helfen wir dir in 5 Schritten innerhalb 6 Wochen auf deine eigene Podcastbühne. Mit Top-Expertise in Sound, Konzept, Stimme, Moderation und Marketing. Wer wir sind? Anna und Marco, deine Podcast-Experten. Unsere Mission? Dich und deine Botschaft auf die Bühne zu bringen. Denn wenn du hörbar bist, wirkst du. Melde dich jetzt für ein kostenloses Beratungsgespräch über den Link in den Shownotes. Auf Wiederhören. Deine Anna und Marco. Werbung Ende.
Jetzt sind wir schon bei dem großen Thema Seele. Dann bleiben wir da auch. Jetzt haben wir deinen Lebenslauf ein bisschen verlassen, aber wir kommen ja automatisch immer zurück. Nochmal wirklich ganz, vielleicht auch eine weltliche Frage. Ich bin in einer Familie geboren, in einem Land, wo der Glaube gar keine Rolle gespielt hat. Ich bin in einem ehemaligen sowjetischen Land geboren, in der damaligen Sowjetunion. Und vom System her war Glaube, Religion schlicht und einfach verboten. Also in Hinterzimmern wurde da trotzdem so ein bisschen was gemacht. Ich habe dir auch schon mal in unserem Gespräch erzählt, ich wurde da irgendwie heimlich mal getauft und so weiter. Also irgendwie so ein bisschen wurden wir daran geführt. Aber Fakt ist, in unserer Vorstellung, auch schon als Kinder, gab es das System, etwas Höheres war dann auch daran geknüpft, nicht an den Schöpfer, den Gott, der uns alles verzeiht und uns liebt, sondern es ging eher darum, da ist jemand, also etwas Großes. Wir sind sehr früh wurde uns auch klar gemacht, du bist hier, um zu leisten, um zu dienen. Und dann wirst du entweder belohnt oder bestraft. Aber alles noch in diesem Leben, also nicht wie im christlichen Glauben, man zum Beispiel auch meint, man kommt dann irgendwie vor das große Gericht. So. Jetzt gibt es ja verschiedene Weltanschauungen, Glaubensanschauungen. In meiner Welt war das so. Und letztendlich haben wir uns natürlich als Kinder, ich bin mit 12 Jahren dann hingekommen, dann hatte ich Religionsunterricht, wurde konfirmiert. Also bis ich überhaupt mal angefangen habe, das zu hinterfragen und da reinzugucken, da war ich wahrscheinlich schon 20 oder jetzt immer noch natürlich, man bewegt, man ist ja nie zu Ende oder fertig mit diesen ganzen Fragen. Und gut, genau, wenn wir jetzt die, also in meiner Welt war der Mensch am Ende mit dem Ende des Lebens. Das bedeutet, alles, was man in irgendeiner Weise zu leisten, zu vollbringen, zu erschaffen sollte, sollte unbedingt in diesem Leben passieren, sonst bist du ein Versager, so ganz blöd gesagt. Ne? In der christlichen Welt sagt man, jetzt grob zusammengefasst und sehr vereinfacht, sei ein guter Mensch und irgendwann mal kommst du in den Himmel, im Gegensatz dann woanders hin, wo es nicht so schön ist. Es gibt sogar Meinungen, die sagen, der Himmel oder im Gegenteil die Hölle ist die Erde, also das Leben jetzt, also kann man sich so auslegen, wie man möchte. Jetzt kommen wir zu dir und deiner spirituellen Ansicht. Und mich würde das natürlich ganz, 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 ganz dringend interessieren, wie du diese Zusammenhänge, du hast wahrscheinlich in deinem Kopf gar keine Religion, du kannst es ganz anders erklären und beschreiben. Und für dich ist wahrscheinlich alles total klar, glasklar. Und trotzdem würde ich, also nicht trotzdem, sondern gerade deshalb würde ich gerne unbedingt hören, wo kommt die Seele her? Wer hat sie erschaffen? Gibt es 8 Milliarden Seelen auf der Welt oder multipliziert hoch? Ich weiß es nicht, wahrscheinlich eher. Und ja, das hast du schon gesagt, die Seele kommt hierher, um Erfahrungen zu sammeln. Aber dann, was ist dann? Also du siehst ganz viele Fragen, ja.
Ja. Haben wir 3 Stunden Zeit?
Oder also, noch mehr? Keine Ahnung, ja.
Das ist natürlich sehr komplex. Da muss ich, also würde ich auch gerne wieder nochmal weiter ausholen, ja. Ich komme witzigerweise, dann kommt man ganz schnell zurück zur Quantenphysik oder zur Quantenmechanik, ja. Also, dass man sich nämlich anschaut, wie unsere Welt oder wie unsere Realität überhaupt funktioniert oder wie alles zusammenhängt, ja. Und das ist, glaube ich, jetzt auch so das, was diese neue Zeit uns bringt, dass wir da tatsächlich überhaupt nicht mehr konfessionell ausgerichtet sind. Man muss sich vorstellen, egal wie die Religion heißt, das ist vollkommen wurscht. Ich habe mich da auch dann in meinem, ja, in der Jugend auch viel mit beschäftigt, mit Religionen, weil ich da auch immer Antworten natürlich gesucht habe, ja. Aber im Grunde sind alle Religionen und alles, was wir da haben, Konzepte und Muster, die wir irgendwie auf unser hiesiges Leben so anwenden, um irgendeine Form und irgendeine Orientierung und irgendein Ziel zu haben, ja. Und das ist dann eben, wie du auch sagst, wenn du in einem komplett anderen Kultur aufgewachsen bist, hast du da ganz andere Konzepte, beziehungsweise eben diese Konzepte nicht, ja. Also ich bin auch davon überzeugt, dass wir nicht konvertieren können in einen Glauben, ja. Also man kann zwar sagen, okay, ich will jetzt buddhistisch leben oder so, ja, aber die Wurzeln hat man nicht, sondern man hat hier eben, also ich jetzt hier christliche Wurzeln, ja. Das heißt, ich kann so diese Gepflogenheiten und die Rituale übernehmen, aber ich kann nicht diese Wurzeln übernehmen. Ich bin da nicht erzogen und ich habe das nicht mit der Muttermilch mitgenommen. Ja, das sind tatsächlich wichtige Sachen, ne? Dass wir schon in Mamas Bauch erleben, was passiert ist, aber auch schon vorher schon inkarniert haben in diese Kultur, weil wir genau das erleben wollten, ja, oder weil wir genau das auch erfahren wollten. Ja? Aber da nochmal weiter zurück. Du hast halt im Grunde eine unendliche Energie, das, was zwischen uns hier spielt, das heißt, die ist ja auch in uns, die durchwebt uns auch. Also es gibt einfach einen Quantenschaum oder eine Schöpfungsebene oder wie man die dann nennen möchte, ja. Aus der heraus man dann als Seele, als Anteil dieser Schöpfungsebene hier sich einen Körper sucht, eben dann bei entsprechenden Eltern einen Körper ausbildet und diese Erfahrungen macht, ja. Und man kann so das gesamte Sein als Bewusstsein empfinden. Also wenn du so denkst, dass alles, was wir kennen, ist nur Bewusstsein und dass wir Materie schaffen oder in einem Körper sind, das ist einfach nur der Verzicht auf viele Dimensionen. Das ist einfach ein Zusammenklappen oder wie auch immer man das sehen möchte, ja. Damit wir Erfahrungen machen können, weil wenn du da oben, da draußen bist, auch vor oder nach dem Tod oder so, da fühlst du nichts mehr, sondern fühlen kannst du nur, indem du einen Körper dir schaffst und mit diesem Körper hier Gefühle hast auch, ja. Du kannst, ein gutes Bild dazu ist immer, für mich ist ja eine ganz wichtige Ebene auch die Traum- oder Schlafphase, ja. Sekunde mal eben.
Mach ich bitte. Ich trinke auch mal einen Schluck.
Im Grunde, wenn du dich, ja, wie gesagt, wir brauchen ein paar Stunden Zeit, wenn du das alles erklären möchtest. Aber nee, ich versuche es auf den Punkt zu bringen. Also wenn du dich zum Beispiel so einen Alltag lebst, irgendwann machst du deinen Job und du guckst, dass du deinen stressigen Alltag über die Runden kriegst mit Kind und Family und Einkaufen und ich weiß nicht was, ja. Und irgendwann bist du müde, ja. Und müde heißt einfach nur, dieses Energiefeld, was ich eben beschrieben habe, und der Körper müssen sich trennen zum Regenerieren. Ja, den Körper legst du dann irgendwie ins Bett, weil also das war zum Beispiel bei mir, fällt mir da gerade noch ein, bei den Anthroposophen, ein Teil meiner Erleuchtung, ja, dass nämlich einer der Lehrer da gesagt hat, mit diesen Energiefeldern, wie ich mir das vorstellen kann, habe ich den gefragt. Da sagt er, stell dir mal vor, du sitzt im Zug und fährst da so mit der Eisenbahn und liest erst noch und dann wirst du langsam müde, ja, und dann legst du das Buch auch schon weg und dann fällt dir irgendwann so der Kopf runter. Ja, du pennst ein, du kannst deinen Körper nicht mehr in Form halten. Das ist der Moment, wo dein Energiefeld sich aus dem Körper zieht. So, ne? Und da war mir so ganz klar, klar, ja, vollkommen klar. Also man hat ja manchmal so Prozesse, wo man mehr kapiert als nur jetzt diese Worte, ja, sondern wo ich einfach so einen Bewusstseinsprozess hatte. Ne? Und so ist das auch. Also du legst dich ins Bett, dein Körper pennt, der muss sich regenerieren von dem Tag, wo er die ganze Zeit Stoffe verbraucht, Mineralien und Vitamine und deine ganzen Nährstoffe, ja. Der muss verdauen, der muss sich wieder reanimieren auch so, ja. Also der muss wieder aktiv werden können. Da drin bleibt eine schwache, also die langsamste Schwingung, die Vitalität, die bleibt da. Weil dann, sobald du irgendwie einen Einbrecher hörst oder vielleicht doch aufs Klo musst, ist die Vitalität da und macht dich wieder wach, aktiv und bringt dich aufs Klo oder in die Küche, je nachdem, was passiert. Ja. Aber das restliche energetische Feld ist außerhalb deines Körpers. Ja. Ist mit einer ganz feinen Schnur, wenn man so sehen will, verbunden. Das ist diese Silberschnur, die einen da auch hält im am Körper. Ja. Und dieses restliche Feld, das ist, schwebt erstmal im Schlaf über dem Körper als Form, als aus dieser Eiform. Und dann im Tiefschlaf, das macht den Tiefschlaf aus, verteilt sich das komplette Feld mit den umgebenden Schwingungen. Ja. Also du bist dann mit in Verbindung mit diesen ganzen anderen Schwingungen und machst ganz viele Erfahrungen. Also du verbindest dich, du verarbeitest deinen Alltag da, diese Blockaden, die du hattest, die vielleicht erlebt hast oder so, wo du eine Ohnmacht hattest oder so. Das machst du alles in dieser Schlafphase, wo du dich mit diesen ganzen anderen feinstofflichen Ebenen verbunden hast. Und dann kommst du wieder in deinen Körper zurück, ja. Also dann wirst du wieder zurückgeholt, weil du wach wirst, der Wecker schellt oder du einfach ausgeschlafen bist, also alles verarbeitet hast, was du solltest. Und in dem Moment, wo du in den Körper reinkommst, geht das Ganze durch den Filter des Gehirns und das ist ein Traum, ja. Dein Gehirn, wenn bei manchen Menschen ist es so, bei manchen auch nicht, manche träumen auch nicht oder sagen, sie träumen nichts, aber träumen tut eigentlich jeder, ja. Dieses Zurückkommen in den Körper wird gefiltert über unser vierdimensionales denkendes Gehirn, ja. Das heißt, die Bilder, die wir in unserem Kopf haben, die können diese Multidimension, in der das Feld unterwegs war, überhaupt nicht übersetzen, ja. Da gibt's keine Bilder für. Wir können nur das nutzen, was wir hier kennen, ja. Und deswegen sind Träume manchmal so chaotisch und unlogisch, ja. Und man begegnet Menschen, die man gar nicht kannte oder von früher oder noch gar nicht. Also man hat so ganz viele Logikbrüche in Träumen, ja. Das ist die Übersetzung der feinstofflichen Ebene einfach hier. Im Körper zusammen macht man dann wieder den ganzen Tag mit Energiefeld und Körpererfahrung.
Das Energiefeld.
Ja? So ist das
ein das heißt, Energiefeld, ne? Ganz einfach zusammengefasst ist unsere Seele, die manchmal unser also nicht manchmal, sondern nachts dann den Körper verlässt, ja, regelmäßig und an so einer silbernen dünnen Schnur mit uns immer noch verbunden ist und dann wieder zurück und genau. über die Informationen werden durch unser Gehirn vierdimensional.
Genau. Und das Faszinierende daran ist eben dieser Schleier des Vergessens, ja. Also du hast dann vielleicht noch Traumerinnerung, ja, aber da läuft nicht die gleiche Aufzeichnungsfunktion wie tagsüber im Körper, sondern du vergisst es wieder. Das Gehirn kann das oft nicht behalten. Die Träume, die verschwimmen, wenn man sie nicht aufgeschrieben hat oder gerade große Geschichten sich aufgeschrieben hat, ja, dann denkt man so, ah, da war doch heute was, ich weiß gar nicht mehr. Also man hat diese Erinnerung nicht. Das ist eine andere Funktion als im Alltagsbewusstsein, ja. Und dieser Schleier des Vergessens, das ist der hört sich so aktiv an, aber das ist einfach ein Nicht-Funktionieren unseres Gehirns in bestimmten Bereichen. Das heißt, unser Gehirn kann diese feinstoffliche Ebene überhaupt nicht übersetzen. Ja, also das, was da draußen passiert, vergisst es einfach wieder. Du bist im Alltag und denkst, ja, da ist ja nichts. Ja, so ich habe da keine Ahnung, Schlaf halt. Ja, wird irgendwas neurophysiologisch ablaufen. Ja, so, aber man hat keinerlei Erinnerung an diese Ebene. Und das ist im Schlaf. Man nennt den ja auch den kleinen Bruder vom Tod. Genauso wie im Tod auch, ja. Also du gehst auch vor dem Leben, also ein Baby kommt aus dieser Welt und eben nach dem Leben, wenn du gestorben bist, ziehst du dieses Feld nicht mehr mit der Silberschnur verbunden, sondern komplett aus deinem Körper, ja. Und in dem Moment, wo der Körper dann da liegen bleibt, sagen wir mal, ja, oder einfach hier das Zeitliche segnet und du dich als geistiges Wesen oder Seele rausgezogen hast, ist der Körper innerhalb kürzester Zeit zerfallen und einfach nur noch wieder Substanz, aus der neues Leben entstehen kann, wenn du Glück hast, ja. Also das ist ja der Sinn der Sache, vom Staub und wieder zum Staub, ja. Und diese geistige Ebene bleibt erhalten. Die hat allerdings keine Erinnerung daran, die hat auch keine Gefühle. Träumen, viele sagen mir dann so, ja, wenn ich träume, habe ich ja Gefühle, ja. Aber erst, wenn die Verbindung von geistiger Ebene mit Körper zusammenkommt. Vorher hast du in der geistigen Ebene keine Gefühle. Das macht nur hier deine Interpretation über deinen Körper. Der sagt dann, oh, das war gefährlich, oh, das war aber schlimm und da bin ich die Treppe runtergefallen. Ja? Also der macht die Bewertungen da rein. Auf dieser geistig freischwingenden Ebene hast du keinerlei Gefühle. Ja? Und so ist das eben nach dem Sterben auch. Ja? Du ziehst dich aus deinem materiellen Körper hier zurück. Du hast auch nochmal so eine Rückschau, wo du diese ganzen Erfahrungen mitnimmst. Aber auf dieser geistigen Ebene, wo du dich da befindest, bist du wieder nicht mehr personifiziert. Das heißt, du bist nicht mehr individuell, sondern du bist wieder verbunden mit allem, was ist. Und hast einfach nur diese gesamte Energie mitgenommen von deinen Erfahrungen. Das war so der Sinn deines Lebens oder deines Seins.
Genau, das wollte ich gerade genauso zusammenfassen.
Und so, finde ich, gibt's das so ein großes Bild, ne? Also, dass man eigentlich ist alles Bewusstsein. Wir schaffen uns hier im Körper für Erfahrungen und leben hier und finden es auch ganz besonders wichtig und schaffen viele Dramen und viel Tohuwabohu und viele komische Politiker und komische Ereignisse im Alltag. Ja. Aber im Grunde ist diese geistige oder dieses Bewusstseinsfeld immer da und man macht einfach nur verschiedene Abenteuerspielplätze auf, wo man sich bewegt. Ich hoffe, das hat jetzt ein paar Sachen beantwortet.
Ja,
oder ein großes Bild gegeben.
Genau, also die Seele macht will ihre Erfahrungen machen. Genau, das habe ich auch schon einige Male gehört, natürlich diese Aussage, das ist mir nicht neu, aber so in Detail erklärt habe ich das auch, glaube ich, auch noch nie so richtig an mich herangelassen. Bestimmt auch schon irgendwo gehört, aber noch nie so eng mit jemandem darüber gesprochen.
Ja, aber lass mich gerade da noch einen Satz zu sagen. Das ist so die große Überschau, ja, also wenn man da groß drauf schaut oder von oben oder aus der Vogelperspektive sich das ganze Große anschaut, ja. Und wir Menschen haben, also so zu Beginn der Menschheitsgeschichte, ja, haben wir von Beginn der Menschheitsgeschichte an haben wir uns immer hier als materielle Wesen total abgetrennt gefühlt. Genau aus dem Grund, ja. Also wir haben ja das, sagen wir mal, das große, schöne, helle Schöpfungslicht verloren, ja, oder wir haben uns verlassen, ja, und sind hier in so eine kleine, enge Körperebene gegangen, ja. Und das macht immer ein Gefühl von Einsamkeit, Verlassenheit, ja. Ich suche nämlich immer nach dieser Verbundenheit wieder, ja. Und dann haben wir aus diesem Mangel heraus, den wir da fühlen, die unterschiedlichsten Religionen entwickelt, ja. Und die geben einem so die verschiedenen Begrenzungen auch, ja. Also die sagen einfach, du bist schuldig, du kannst gar nicht alleine, ja. Wir sind die Meister, wir geben dir den Zugang zu einer höheren Ebene für viel Geld oder für Gegenleistung, ja. Also das waren, wo sich Religionen entwickelt haben, die einfach die Machthaber waren über diese Bewusstseinsebene, ja. Und im Prinzip haben wir bis heute ja Religionskriege, ja. Also wir sind ja bis heute mit unseren Religionen, obwohl alle das Gleiche meinen, nämlich für mich diese höhere Schöpfungsebene, ob das jetzt so oder so heißt, ja, aber im Grunde sucht die gesamte Menschheit nach dem Gleichen, ja, nämlich nach der Verbundenheit wieder, ja. Und wir haben halt da ein langes Spiel von Macht und Ohnmacht draus gemacht und das ist, was wir im Moment auf der materiellen Welt erleben, ja. Also sehr viel, ich nehme dir was weg, damit es mir besser geht, also immer noch mehr Mangel, wir erzeugen immer noch mehr Mangel und wir machen alles kaputt, was wir haben, ja, weil wir so eng sind in unserem Verstand, in unseren Egos, dass wir dieses große Bewusstsein, alles zu überblicken, überhaupt nicht mehr haben, ja. Und mir war es immer wichtig, aus dem heraus eine für die uns hier Kultur, also für unsere Kultur und für unsere westliche Welt eine spirituelle Realität zu schaffen, ja, die ganz wertungsfrei ist. Da gibt's überhaupt keine Bewertung drin. Du darfst so sein, wie du bist, ja, und jeder lebt sein Wesen. Aber ich verstehe, dass ich mehr bin als nur Materie, ja. Also, dass ich da auch einen Sinn erfülle, der mir feinstofflich mitgegeben wird von der Seelenebene, den kann ich dann hier in der materiellen Welt unterschiedlich ausleben, ja. Aber dass man da eine Spiritualität entwickelt, die vollkommen frei lässt auch. Das war immer mein Bedürfnis.
Ne? Bevor wir ich will auch nochmal gleich auf die westliche Welt kommen, auf die Veränderungen, über die du auch derzeit auf vielen Kanälen sprichst und du versuchst auch die Welt momentan, die derzeitige, ich sag jetzt mal, in vielen Augen schlimme Welt zu erklären. Da würde ich auch noch ein paar Sachen drüber verlieren gerade, beziehungsweise von dir hören. Aber nochmal, ich habe nochmal eine Frage zur Seele. Also für diejenigen, bei denen wirklich ganz viele Fragen noch immer nicht beantwortet sind, und das kriegen wir natürlich in dieser Stunde oder anderthalb jetzt nicht beantwortet, und trotzdem für mich persönlich, also wenn du sagst, die Seele macht ihre Erfahrung und geht dann quasi wird dann wieder zur Energie, nimmt die Energien von hier mit und entscheidet dann, wie auch immer, in ihrem Bewusstsein dann noch eine neue Erfahrung zu machen. Das, was mich gerade so ein bisschen erschreckt hat in meiner romantischen Vorstellung, ist, dass Seele nicht mehr fühlen kann. Das bedeutet, wenn wir einen Menschen verlieren, in den Tod begleiten und wirklich die romantische Vorstellung haben, dass man sich irgendwann wieder sieht und einander irgendwo im Himmel, nochmal auch wieder westliche, christliche Welt, sich wieder trifft und miteinander zu tun hat, ist dann ja damit auch wieder passé.
Aus meiner Sicht ja.
mit dieser Erklärung.
Kurz und knackig.
Ja, verstehe.
Also das ist wirklich ein Bedürfnis der Überlebenden. Ja? Also das ist ein Bedürfnis, wenn jemand sich hier materiell rauszieht, dass man das eben aus diesem Mangel heraus das Gefühl hat, der ist jetzt weg. Ja, aber der ist ja nicht weg, sondern der ist ja feinstofflich die Energien von dem Menschen, die den Menschen ausmachen, die sind ja immer noch da. Das ist dann auch, wenn man so sagt, ja, ich bin ja im Herzen mit dir verbunden. Ja, also man hat ja immer noch eine Verbindung zu anderen Menschen, auch wenn die schon längst verstorben sind. Aber eben die Materie ist weg. Ja, und das Heilige daran ist ja, wenn man das aussprechen möchte, so, das ist ja genau, dass man auf der geistigen Ebene eine Verbundenheit findet. Ja, und dann wird auf einmal die Materie vollkommen überflüssig. Ja, also wenn du, wenn ich jetzt so gucke, wie man leben kann, man braucht sehr, sehr wenig Materie, man braucht überhaupt nichts Materielles, ja, weil das alles nur scheinbare Hilfsmittel sind, den Mangel nicht zu fühlen. Ja? Also wenn ich mir noch ein Auto und noch ein Haus und noch 10 Klamotten und 100 Schuhe und ich weiß nicht was kaufe, ja, ist das immer nur mein Mangel, den ich spüre, wo ich meine, wenn ich mir die Schuhe jetzt noch kaufe, ist mein Mangel weg. Der ist auch für 2 Sekunden weg, aber nach 3 Sekunden ist er wieder da. Ne? So, und dieses zu fühlen, wirklich diese innere Fülle zu fühlen und zu sagen, boah, ich bin mit allem verbunden, auch mit denen, die schon seit 20 Jahren tot sind, das ist überhaupt keine Grenze, ja. Das gibt einfach eine unfassbar innere Spiritualität und Kraft, ja. Also das ist eine ganz andere Verbindung zum Sein, also, ja. Während natürlich hier körperlich Mangel, ja. Körperlich haben wir Mangel und brauchen Essen. Wir brauchen noch bessere Gourmet-Hotels und Restaurants und wir müssen noch besser und teurer und mehr und noch eine Segeljacht, ja. Also das ist aber alles ein Mangel, ja. Das ist ein, was ich eben gesagt habe mit dem Multimillionär. Der wird irgendwann merken, also ich weiß zum Beispiel von einem der Most Riches, ja, also die unheimlich viel Kohle haben, der hat sein ganzes Haus überall Kameras hängen, ja, totale Kontrolle, weil er panische Angst hat, dass ihm einer was wegnehmen kann von seinen Millionen, ja. Also der kommt den Ängsten auch nicht aus, ja, sondern das hat nichts damit zu tun, dass ich viel habe, sondern wer ich bin in mir, in meinem Sein, ja. Und das finde ich immer wieder ein faszinierendes Phänomen dann auch, ja, wo ich so sage, ja, die innere Fülle ist es, nicht dieses äußere Festhalten an Dingen, ne? Und das ist das, was dich mit jedem verbinden kann, egal jetzt, ob dein Hund gestorben ist oder die Oma oder ein geliebter Mensch in der Umgebung oder so, ja. Diese Verbundenheit, die kannst du immer fühlen, wenn du dich darauf einlässt. Und das ist so, finde ich, wichtig da, ne? Aber das ist ein Weg, eine Herausforderung auf jeden Fall, ne? Weil wir eben sehr materiell orientiert sind.
Gut, in diesem Leben, das habe ich verstanden. Und eben, wenn wir über sozusagen nächste Leben sprechen, dann ist der tröstende Gedanke in Weltsprache übersetzt, ist einfach, dass wir nicht nur mit, sagen wir, unseren Liebsten, unseren Menschen in unserer Familie verbunden sind, sondern wir sind eigentlich mit allen verbunden, mit allen Seelen, anderen Seelen. Und das ist die Fülle dann auch dann wo auch immer wir sind. Dass es dann nicht nur die eine Mama gibt, sondern und wir definieren das natürlich so nicht so, sondern es ist einfach eine sehr, sehr erfüllte Verbindung zu allem, was da ist. Ne, was ja auch hier sein könnte, wenn wir den Schleier des Vergessens nicht hätten, wie du das nennst, wenn wir die Dimension mitkriegen würden. Aber du sagst ja auch auf der anderen Seite, die Seele klappt die ja weg. So habe ich das verstanden. Die einige Dimensionen klappt die Seele bewusst, also mit Absicht weg, um menschliche, materielle Erfahrungen zu machen. Das bedeutet, will ja auch mal auf die Fresse fallen. So, ne? Also bewusst, ja.
Das ist Teil der Schöpfung, auf jeden Fall. Ne? Das gehört so alles dazu. Ne? Aber ich mache ja auch sehr viele Aufstellungen, ne? Also bekannt auch als Familienaufstellungen, die sind ein bisschen anders bei mir, aber da kennt man es vielleicht. Und ich stelle häufiger mal eine Seele auch mit in den Aufstellungsraum rein, ja. Und da ist es durchgängig so, und ich mache Aufstellungen jetzt seit 2002, also schon ein bisschen länger und ziemlich viele, dass die Seele dann als Stellvertreter im Raum steht oder in der Gruppe steht und dann tatsächlich jedes Mal unterschiedlich bei den unterschiedlichen Thematiken, aber jedes Mal die Seele sagt, mach doch einfach deine Erfahrungen, ja. Ich bewerte nicht gut und nicht schlecht, ich kenne auch keinen Schmerz, aber mach einfach deine Erfahrungen, ja. Und man wünscht sich immer, dass die Seele so sagt, ach ja, ich möchte dich vom Schmerz befreien.
Verstehe.
Irgendwas, ja. Also was man so an, wie du sagst, romantischen Vorstellungen hat, ja. das passiert nie. Die Seele hat da überhaupt gar keine Bewertung drin. Ja, die sagt einfach, ja, ob du jetzt gut oder schlecht fühlst, ist auch nicht mein Problem. Ich will ja nur, dass du fühlst. Ja, das ist immer wieder erschreckend für die Menschen auch, weil die immer hoffen, dass die Seele sie da rausnimmt und sagt, ja, ich nehme dir die Krankheit weg oder so, ja, dass da sowas passiert. Ja, das wird aber nie passieren, weil die Seele das überhaupt nicht kennt, sondern die will das ja kennenlernen. Ja, die will ja erst fühlen lernen. Ne? Und von daher sind da immer, finde ich, falsche Erwartungen an die Seele. Ja, also für zumindest dieses Bild, ne, was
oder
man
kommt
da so
mir
kennt,
aber,
ne? Aber da ist eben viel belastet auch, ne, aus den Religionen. Also man hat über die Religionen Bilder geschaffen, ja, und diese Bilder laufen als Weltbilder oder Glaubenssätze sehr, sehr stark in unseren Alltag rein, und, ne? So wie ich eben gesagt habe, mit der schuldhaften Abtreibung oder sowas, ja. Also wir haben da unterschwellig ganz, ganz viel noch, was belastet ist aus unseren Religionen heraus. Jetzt egal aus welcher, ja, bringt jeder Mensch irgendwas mit, was ihn da bremst oder zurückhält oder einfach ein Bild gibt, wo er vielleicht auch gar nicht mehr zurechtkommt oder Angst vor hat oder so. Ne?
Schuld, Scham und solche Dinge kommt auf jeden Fall davon da. Aber jetzt nochmal, du sagst, die Seele bewertet nicht, hat auch irgendwie keine besonderen Vorstellungen, will eine bestimmte Erfahrung machen. Und trotzdem spricht man ja hier und da über den sogenannten Seelenweg oder deine Lebensaufgabe. Achte auf die Zeichen, vielleicht kommen da ein paar Engel vorbei und geben die hier, weiß ich nicht, schützen dich davor, dass irgendwas Schlimmes passiert und die Bahn fährt die weg, bevor du, weiß ich nicht, eine Zugkatastrophe erlebst. Also ist das auch in deiner Wahrheit, erkennst du das auch als Wahrheit an, dass da hier und da mal Engelchen kommen und uns ein paar Zeichen geben und uns auf den richtigen Seelenweg stupsen und uns Anzeichen geben? Nein. Ach, schade. Stefanie, Antwort. Du nimmst mir heute alle die gesamte romantische Vorstellung.
Desillusionieren. Die darfst du ja auch weiter behalten. Du willst ja nur wissen, wie das dahinter sehe. Ne? Also für mich ist genau das natürlich so ein Phänomen, diese Abtrennung auch. Ja. Also was ich eben gesagt habe, dass wir uns in der Menschheitsgeschichte als Mensch eben abgetrennt haben von diesen höheren Schwingungen, ja, oder von dieser Wahrnehmung dieser Schwingungen. Ja. Das führt dazu, dass wir uns hier tatsächlich als so kleine Erdenwürmer fühlen, die überhaupt keine Macht mehr haben, auch mit diesen Schwingungen, die kennen wir auch gar nicht. Ja. Also wir kennen das aus dem Mittelalter. Diejenigen, die sich dem wieder geöffnet haben oder die da Interesse dran hatten oder sich dem auch wieder zugewandt haben, das sind meistens Hexen gewesen. Ja. Also das heißt, die sind dann verpönt, die waren nicht erwünscht und die wurden auch weggeschafft. Ja. Oder immer war es, wenn man sich mit diesen spirituellen Wissen selbstständig machen wollte, also in die Eigenverantwortung kommen wollte, wurde man eigentlich ausgemerzt. Das ist nicht erwünscht gewesen von unseren Gesellschaften und von unseren Kulturen, ja, sondern das waren immer die Machthaber, die da die Macht hatten, das in der Hand zu halten. Aber aus diesen Geschichten heraus, aus dem Mangel heraus, dass wir uns selbst überhaupt nichts zutrauen, ja, also was ja jetzt immer so in aller Munde ist, du kannst dir das materialisieren, was du haben willst, ja. Das haben wir uns aber
sozusagen
über Jahrhunderte her.
Ja, das glaubst du genau, auch nicht dran.
Ne? Das haben wir uns lange nicht zugetraut, ja. Da haben wir uns dann eben außerhalb von uns Wesen erschaffen, die uns gerettet haben, ja. Also wenn dann zum Beispiel der Engel kommt und mir hilft, ist es meine Energie, ja. Das traue ich mir nur nicht zu. Also wenn ich da draußen irgendwas habe, wo ich so sage, ja, du kannst das, aber ich kann das nicht. Also das geht sogar so weit, dass ich das ja sage, das haben wir übertragen in unsere ganzen Politiker, aber auch in die Pharmazie und auch in die Religionen, ja. Also das heißt, der Pfarrer hat recht, wir hören auf Autoritäten, wir sind autoritätshörig, ja. Also wenn jemand einen Doktor gemacht hat oder ein Professor ist oder was besonders gut kann, dann geben wir dem die Verantwortung gerne ab, weil wir die selber nicht übernehmen können, ja. Und das ist der Ursprung, ist dahinter dieses Mangelgefühl aus dem Rausgefallensein, aus der Kompetenz, ja, aus der eigenen Kompetenz. Und deswegen gibt es die Sachen alle nicht für mich, ja, sondern das sind immer Teile von mir, die ich mir selber nicht zutraue, ja. Also wenn du dir jetzt zutraust zu sagen, ich bin so wach in mir und so in meiner Eigenverantwortung, natürlich gehe ich da vor dem Zug weg, ehe der kommt oder steige nicht ins Flugzeug ein, weil ich genau wahrnehme, da stimmt was nicht. Ja. Aber sich selbst diese Macht zugestehen, das haben wir nie gelernt, sondern wir geben das dann immer gerne nach außen ab, an Autoritäten außerhalb von uns.
Das bedeutet
ja.
aber, dass...
Das geht bis hin zu Nahrungsergänzungsmitteln. Ja, also dass ich so sage, Mein Körper hat eine hohe Intelligenz, der kann sich unfassbar gut ernähren, der weiß genau, was er braucht, ja, weil der nämlich der ist, der die Sachen verbraucht und der braucht jetzt halt mal ein bestimmtes Fett, ein bestimmtes Vitamin oder eine bestimmte Sonne oder frische Luft oder so, ja. Wir geben aber die Kompetenz ab erstmal an Ärzte oder so, ja, dass man geht fragen, was man denn braucht oder messen, ja. Und dann kommt aber da auch noch zu, dass wir dem, wenn dann mein Körper so sagt, das ist aber eklig, möchte ich nicht, ja, also ich esse nicht gerne Brokkoli oder keine Ahnung, ja, dass man dann eher der Autorität im Außen hört als auf sich selber oder irgendwelchen Statistiken traut als dem eigenen Körper. Ja. Und das sind alles so Relikte aus diesem eigentlich gesunden Menschenverstand, den wir haben, wo wir uns vertrauen können, unserem Körper, unserem Bewusstsein und dann auch wieder eine Einheit sind. Aber wir geben eben gerne diese Kompetenzen an Engel oder an irgendwas im Außen, irgendwelche Wesen im Außen, ja, wie auch immer die heißen. Bis hin eben wirklich in die Medizin.
Das heißt, wenn ich jetzt tatsächlich, also ich für mich, also Zeichen sehe oder Zeichen deute von mir aus, und ich habe es tatsächlich irgendwie, es gibt ja sowas, es gibt so Tools wie Numerologie, also bestimmte Zahlen als Beispiel. Ne? Mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass ich jeden Tag um 11.11 Uhr auf die Uhr gucke. So, und jetzt habe ich da einfach, das passiert mir jeden Tag. Und das jetzt schon wieder seit, vor 20 Jahren war das mal so und jetzt mal wieder sehr gehäuft. So. Und dann habe ich angefangen zu lesen und da, ja, dann erklären sich das die Leute, das ist ein Zeichen, das ist, da ist irgendwas Höheres und das gibt dir das Zeichen, dass du auf dem richtigen Weg bist. Und eigentlich ist deine Erklärung jetzt zu dieser Frage nicht von außen, gibt es ein Zeichen, sondern du bist das selbst. Also du gibst dir selbst.
Ja. Ja, und also das ist für mich sogar so eins der Hauptthemen, die wir haben, sich selbst der Wahrnehmung zu trauen, ja, und sich selbst auch wieder diese Kraft zuzutrauen. Ja, wir können unfassbar viel machen, ja. Und eben, was ich gesagt habe, wir materialisieren unsere Realität. Also das, was wir erleben, beruht auf unserem Unbewussten, auf dem energetischen Feld. Ja, das ist das, was wir als Erlebniswelt schaffen für uns. Ja, also wenn wir immer wieder die gleichen Partner haben mit den gleichen Macken oder Partnerinnen, ja, das ist vollkommen wurscht, oder Freunde oder Kollegen, ja, das ist nicht, weil die Kollegen immer alle gleich sind und alle gleich blöd sind oder die Partner alle gleich doof sind, sondern weil ich dies ausstrahle und daraufhin meine Welt erlebe, ja, also ich kann gar nichts anderes erleben, weil meine Wahrheit so eng ist und darauf ausgerichtet ist, ja. Und das ist ein wichtiger Punkt, dass wir uns das bewusst machen, dass wir unsere Welt erschaffen und natürlich, wenn wir bewusster werden, erschaffen wir uns eine ganz andere Welt, ja. Also da auf einmal haben wir dann vielleicht keine Kriege mehr und keinen Hass mehr, weil ich finde immer, dieser Hass und der Krieg fängt in einem selber an, ja. Also ich gebe immer im Seminar häufig schon mal die Hausaufgabe, obwohl jetzt ja, inzwischen schon auch nicht mehr, aber das war immer mal so die Aufgabe, wenn die Menschen sagen, ah, wie schlimm das ist da draußen und man zankt sich und überall ist doch Stress und ja, man gönnt sich nichts, ja. Wo ich immer sage, dann fang einfach bei dir und deinem Partner oder deiner Partnerin an und dann als nächstes die Kinder und dann als nächstes die Eltern, ja. Also, dass man tatsächlich so in seiner Umgebung die Liebe entdeckt, ja, dass nicht jetzt diese pathetische Liebe von, ach, ich habe euch alle lieb, sondern tatsächlich eine wahrhafte Verbundenheit im Inneren, ja, und wirklich mit den Menschen in der engsten Umgebung so umzugehen. Und wie viele Menschen höre ich dann, die Krach mit ihren Kindern haben, die Krach mit ihren Eltern haben, die Krach mit ihren ganzen Kollegen haben, ja, wo überall nur Biestigkeiten sind und Hässlichkeiten und sie einfach mal Facebook an, wenn da irgendwelche negativ Sachen laufen, ja, wie hässlich die Menschen sind miteinander. Ja? Und da fängt es ja an. Ja? Wo habe ich meinen Hass in mir und meine Schäbigkeit auch, die ich in mir nicht sehen möchte, ja? Oder meine Wut auf irgendwas oder meine Gefühle, die ich wegdrücke. Ja? Und da fängt es an im ganz kleinen engen Kreis. Wenn jeder schafft, mit seinen Partnern, Familienangehörigen wirklich liebevoll umzugehen, nicht scheinheilig, sondern tatsächlich achtsam von Herzen, ja? Dann retten wir die Welt. Ja? Bloß genau das ist das Problem. Ne?
Aber
und alle sagen dann, ja, die da draußen, die sollen aufhören mit Krieg, ja. Nee, du musst in dir aufhören mit Krieg. Und das ist was mir eben da so am Herzen liegt, ja. Also vor 7, 8 Jahren oder 7 Jahren, beziehungsweise läuft das schon länger, und zwar als der Herr Obama den Herrn Bin Laden ermordet hat, ja, das erzähle ich auch häufiger. Da ist bei mir nämlich auch so eine Jalousie zugegangen, wo ich, das war dann groß auf der Bild-Zeitung vorne als Titelbild drauf, ja, dass das die Errungenschaft war, dass da dieser Mord geschehen war. Und ich habe dann meine Kinder ja noch klein gehabt und habe so gedacht, wie soll ich meinen Kindern jemals erklären, dass man andere andere Menschen nicht tötet. Ja? Wenn das so öffentlich und so propagiert wird
und gefeiert wird,
auch noch auf einer Religion beruht und gefeiert wird, ne? Fand ich ganz furchtbar. Und von da an habe ich mich sehr intensiv mit dem Thema Würde beschäftigt, ja, weil wir das ja auch noch groß im Grundgesetz haben. Die Würde des Menschen ist unantastbar, ja. Wo ich denke, hey, wir tasten die an allen Ecken an, ja. Also wo sind wir in unserer Würde, wenn ich mir nur schon die Massentierhaltung anschaue, wenn ich mir die Erziehung anschaue in zu Hause, ja, wenn ich mir, ach egal, wenn ich mir vieles anschaue, da ist nicht viel Würde, ja, weil Würde fängt in einem selber an. Das ist genau dieser Punkt, den ich gerade so beschrieben habe, ja, mit sich selbst achtsam umgehen, mit sich selbst wirklich ernst zu nehmen, auch die Kompetenz in sich wieder zu finden, ne? Dann komme ich in meine Würde. Wenn ich zum Beispiel in meiner Würde bin, das ist ein komischer Begriff, ja, der kann man sich wenig drunter vorstellen, aber dann würde ich niemanden verletzen, ich würde niemanden missbrauchen, ich würde über keine Grenze gehen und ich würde bei mir, würde auch keiner drüber gehen können, ja, weil ich dann so ein, ja, wie so ein, ja, einfach auch ein Schutzschild habe über mein energetisches Feld, ja. Und wenn wir alle in unserer Würde wären, wäre das wunderbar, ja, aber das ist so der Punkt und da habe ich dann einen Kongress zu veranstaltet vor 7 Jahren mal, ne? Der war dann leider vor Corona und leider nicht so in der Form, wie ich den gerne gehabt hätte. Aber das lag mir immer sehr am Herzen, der Begriff Würde auch, ja, den wiederzufinden und auch gerade weil er im Grundgesetz ist und so missbraucht wird auch, ja, da ist nicht mehr viel von übrig. Und das fände ich immer schön, wenn man da mehr Bewegung reinkriegen könnte in diese ganzen Themen auch, ne? Und dass das nicht schlimm ist. Also jeder ist ein Armleuchter, ja, so. Also jeder ist mit sich nicht im Reinen, muss gucken, muss sich orientieren. Und bisher ist das ja noch so, wir wollen ja immer nach außen so toll sein, ja. Aber wir sind nicht toll, wir sind alle Egoisten, ja. Jeder guckt nach sich, ja. Da brauchen wir uns gar nichts vormachen. Und da finde ich eben toll, wenn man da eine Spiritualität hat, das auch wirklich zu leben, ne? Weil da kommt es dann natürlich vom Christentum beziehungsweise der Haltung von Jesus dann, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ja. Aber dieses wie dich selbst haben wir halt leider nicht mehr am Schirm, sondern wir meinen immer, wenn wir die anderen lieb haben, dann geht's uns gut, aber das funktioniert nicht, ne? Und eigentlich sind da viele Wahrheiten drin, ja, in diesen großen Religionsführern, sagen wir mal. Alle, ja, haben Wahrheiten. Aber wir haben es halt irgendwie ein bisschen alles verdreht in unseren Kulturen, ne?
Ich frage mich gerade, wenn die Seele, unsere Schöpfung sozusagen, ja, bewusst ja menschliche Erfahrung machen wollte, ein paar Dimensionen weggeklappt hat, also sich verabschiedet hat, um diese Erfahrung hier zu machen. Und dann, ich sage jetzt mal, uns auch diese Verantwortung gegeben hat, also bewusst, unbewusst, weiß ich nicht, uns Menschen diese Welt sowohl auf die Beine zu stellen, zu erschaffen, aber auch wieder kaputt zu machen, frage ich mich gerade, inwiefern kann die Schöpfung darauf Einfluss nehmen, dass wir uns entweder retten, hoffentlich, oder komplett kaputt machen?
Ja, aber da auch wieder eine einfache Antwort. Du bist selbst die Schöpfung, weißt du? Auch da bist du nicht abgetrennt. Du bist Teil der Schöpfung. Du bist ja nicht davon, du sitzt jetzt da nicht auf deinem Höckerchen und wartest, bis da draußen die Schöpfung alles richtig macht, sondern du bist die Schöpfung. Ja, also das ist ja der Ansatz, den ich gerade gemeint habe. Wenn wir das erkennen, also wenn wir erkennen, welche Macht wir da auch haben im Positiven, nicht im Negativen, ja, nicht das, was wir gerade erleben, ist ja eine negative Macht, ja, und eine auf Kosten immer von Ohnmacht. Aber eine wahre innere Macht ist ja was ganz anderes, ja. Das heißt eigentlich Eigenverantwortung, ne? Und wenn wir als Menschheit, und das sehe ich in vielen Bereichen schon auch sehr, sehr positiv, wirklich in diese Eigenverantwortung kommen, ja. Und das ist eben, wo du ja eben schon drauf angespielt hast, diese aktuelle Zeitenergie, die wir haben. Wir gehen auf ein höheres Niveau, ja. Also insofern klappen wir gerade von unseren eingeklappten Dimensionen wieder was aus, ja, und kommen auf ein komplett neues menschliches Level. Und da gehört eben genau das dazu, ja, dass wir nämlich erkennen, dass wir verbunden sind, dass wir niemanden bewerten müssen, sondern dass wir alle auf Augenhöhe sind und dass wir tatsächlich, wenn ich dir jetzt da eine Ohrfeige gebe, gebe ich mir die selber. Ja, also wenn ich das erkenne, und zwar nicht nur im Bewusstsein, also nicht nur im Verstand, ja, sondern tatsächlich im Bewusstsein und in meinem Fühlen, ja, dann ist das der nächste Schritt in eine neue Dimension, ja. Also diese neue Dimension heißt tatsächlich genau diese Ebene, ja, dieses Verbundenheitsgefühl und dieses Achtsamsein und der Körper verändert sich, alles verändert sich und da sind wir gerade auf einem Weg, den ich bei vielen Menschen ja auch gerne begleite oder eben über meine Arbeit auch begleite. Ne?
Inwiefern, also genau, also für alle diejenigen, die jetzt noch gar nichts darüber gehört haben, genau, Stefanie spricht die ganze Zeit über eine Veränderung, über eine neue Dimension, man wird angebundener, also mit der Energie, mit der Seele, wie auch immer, mit unserer Schöpfung. Und jetzt gerade hast du einen Satz gesagt, auch der Körper verändert sich. Was bedeutet denn das?
Also bisher waren wir auch in unserem materiellen Ausdruck, also in dem Körper, in einem Mangelsystem, habe ich ja eben schon gesagt. Also man wird irgendwann im Laufe des Tages müde, muss dann schlafen, muss was essen. Ja, also man muss ja immer diese Stoffe, die einem den Alltag gewähren, die verbrauchen wir ja und die müssen wir wieder ersetzen. Das heißt, man hat Appetit auf was oder Hunger. Ja, man muss einfach da immer wieder nachfüttern. Und all das sind ja solche Phänomene des Mangels. Man fühlt Mangel. Also Hunger ist ja nichts anderes als ein Mangelgefühl auch. Ja. Und dann muss man eben auch sich hinlegen und schlafen, ja, weil man ausgepowert ist oder weil man das gar nicht mehr aushalten kann, wenn Körper und Geist zusammenarbeiten, sondern der muss dann mal wirklich ruhen, der Körper, und sich regenerieren können. Und all die Dinge verändern sich. Also du kannst dir da auch nochmal kurz weiter ausgeholt, wenn du dir vorstellst, dass diese feinstofflichen Ebenen, was wir eben mit dem Fötus hatten, ja, dass ja erst eine Feinstofflichkeit ist, die dann den Körper realisiert, ja. So haben wir das ja auch. Wir haben unser energetisches Feld und das bekommt permanent Informationen von den umgebenden Feldern, von der Erde, vom Universum, von der Sonne, ja. Und ständig werden diese Frequenzen verändert, ja. Eine Zeit lang hatten wir jetzt mal, dass sich die Menschen so gefreut haben, dass sie auf einmal auch hier im Süden von Deutschland oder einfach im Süden der Länder zum Äquator hin Polarlichter sehen konnten. Ja, da war dann große Begeisterung und ich habe dann immer gesagt, Leute, ihr wisst nicht, was das bedeutet. Das heißt nämlich einfach, dass sich unsere Atmosphärenzusammensetzung ändert, ja, und tatsächlich die Einwirkungen ganz andere werden, die auf unseren Körper einwirken. Ja, also wir haben im Moment den Schutzschild der Erde weniger. Die Schumann-Frequenz ist fast abgebaut, ja, also das war so ein Schutzschild für uns auch. Und jetzt kommen diese ganzen Schwingungen aus dem Universum direkt in unsere Auren sozusagen, in unser energetisches Feld und macht was mit unserem Körper. Deswegen haben viele Menschen gerade viel Müdigkeit, viel, man nennt es dann auch vielleicht Long-Covid, ja, also Auswirkungen, wo man total fertig ist und einfach viel Ruhepausen braucht und viel Ruhe braucht, eine andere Ernährung braucht, viel Trinken braucht. Man hat vielleicht keine Lust mehr auf seine Arbeit, die man bisher gemacht hat, ja, weil man die vielleicht gemacht hat, weil man aufs Geld orientiert war und das Materielle bedienen wollte, ja. Das macht aber das Herz nicht mehr gerne mit. Also die Seele, die sagt dann einfach, hey, du machst da was, das entspricht dir gar nicht, ja. Und dann hat man auf einmal keine Lust mehr auf seinen Job, ja. Die ganzen Kinder werden renitent gerade. Die Kinder lassen sich nicht mehr gut erziehen. Unser Schulsystem ist durch. Also alle alten Muster, die wir da hatten, was unser Wissensstand auch betrifft oder was unser Schulstand da betrifft, das fällt weg, weil man A, die KI einsetzt und auch die Kinder überhaupt keine Lust mehr haben, beschult zu werden und auch die Lehrer nicht mehr für voll nehmen. Also diese ganzen Systeme ändern sich halt total, ja. Aber für unseren Körper heißt das, wir werden sehr viel leichter. Also wir leichter nicht in dem Sinne von nicht mehr so viel Gewicht, sondern von der Zusammensetzung des Körpers, ja. Ich fand jetzt interessant dazu, da beobachte ich natürlich immer sehr, sehr viel auch die Mainstream-Nachrichten, was da gerade so durchkommt schon, ja. Da kam jetzt mal, dass unsere gesamten Gemüsesorten weniger Vitamine und Inhaltsstoffe überhaupt noch haben, die für uns wichtig sind, ja. Genau sowas ist. Also wir verändern uns, wir brauchen das gar nicht mehr, ja. Wir brauchen auch viele Vitamine und viele Inhaltsstoffe gar nicht mehr, weil unsere Körper tatsächlich den Bedarf nicht mehr haben und sich da total verändern. Ja. Und das heißt, der Körper wird fluffiger, der wird viel entspannter, der wird auch dann, aber ich kann nicht sagen wann, das ist immer der Nachteil, nicht mehr krank. Ja. Also die Krankheit war ein Thema von Zusammenspiel von Geist und Körper. Und nachdem wir jetzt irgendwie da sehr viel weicher werden und auf eine neue Dimension kommen, brauchen wir Krankheit gar nicht mehr als Erfahrung. Ja. Also die Zukunft ist dann auch nicht mehr mit Krankheit einhergehend, aber mit vielen Änderungen, die wir da erleben können. Die zum Beispiel Also das kann ich aber noch nicht so genau sagen, aber was zum Beispiel die Geburten betrifft, ja. Also bisher war ja die Geburt schmerzhaft. Eine Geburt muss nicht schmerzhaft sein, ja. Da verändern sich auch unsere Körper, ja, dass das nicht mehr eine schwere Erfahrung war, geboren zu werden. Ja, das ist ja schon was, was uns geprägt hat. Das ändert sich alles, ja. Also diese ganzen Sachen heißt, eine neue Dimension öffnet sich für uns erlebbar und wir dürfen da einfach uns verbunden fühlen. Also nicht mehr dieses abgetrennte Fühlen, sondern totale innere Fülle fühlen und auch nicht mehr, oder wie du das ja eben bei mir angefangen hast, mit der Einsamkeit. Ja, diese Einsamkeit ist nichts Negatives, sondern man kann in sich total erfüllt sein. Ja, weil man ist komplett, man braucht nichts anderes. Man braucht weder Materie noch einen anderen Menschen, der einen da irgendwas erfüllt, ja. Und das ist zum Beispiel eine Änderung in den Beziehungen, ja. Also über die unsere Religion hatten wir eine Monogamie ja auch, ja. Versucht, hat ja nicht so geklappt, ja. Und die Zukunft ist nicht monogam, ja. Die Zukunft ist, ich kann mich mit vielen Menschen verbinden, aber ich brauche keinen Einzelnen mehr, um mich erfüllt zu fühlen, ja. Und das hatten wir bisher halt, ne. Und da ändert sich unfassbar viel für mich. Also wenn ich da so, ich gehe mit meinem Bewusstsein eben dann in solche Ebenen auf, auch über Astralreisen oder außerkörperliche Erfahrungen. Und da tut sich eben ganz, ganz viel, wo wir uns auch drauf freuen dürfen. Also ich finde das immer wieder sehr beglückend, wenn ich das auch erlebe, dass das schon auch eine positive Ausrichtung hat. Ne?
Wir sitzen jetzt 1,5 Stunden hier schon und du hast unheimlich viele Erfahrungen und das lässt sich natürlich auch schwer alles in 1 Stunde packen. Ich würde zum Ende hin, also ein bisschen positive, aussichtsvolle, weiß ich nicht, ein Statement mal bringen. Zum Schluss hast du natürlich jetzt auch wieder eine Bombe platzen lassen. Und zwar, dass die monogamen Beziehungen sich ein bisschen auflösen, dass die Zwischenmenschlichkeit auch irgendwie eine andere Bedeutung gewinnt und so weiter. Das ist ja auch also ein Thema, was gerade den Menschen Schmerzen bereitet. Warum spalten wir uns gerade so? Weil genau diese Veränderung, die durchaus zu sehen ist, ne, dass sich da was entwickelt, dass die herkömmlichen System, sagen wir mal, eine Systemvorstellung der Ehe aufgebrochen wird, also nicht nur im System draußen auf den Straßen, sondern auch ja in den Menschen selber, die verstehen das. Und auf der anderen Seite bildet sich ja nochmal eine ganz andere heftige Gruppierung, die daran festhält, voller Angst. Ne? Und deshalb gibt es ja diese Konflikte gerade in unserem Land. Und wenn wir jetzt darüber hinausgehen, auch in den USA, was da gerade passiert, da wird ja jetzt wirklich auch gekämpft gegen diese neue Entwicklung. Und uns dann eine große, weite, vielleicht positiven Ausblick. Was passiert gerade mit der Menschheit? Das kannst du sicherlich erklären. In welche Richtung entwickeln wir uns? Das hast du schon gesagt. Aber worauf können wir uns da positiv einstellen?
Also im Grunde, was du beschreibst, ist komplett richtig. Ja, also das finde ich nochmal interessant. Ich habe ja schon gesagt, ich arbeite ja recht viel, aber das ist für mich nicht Arbeit, sondern mich interessieren die Dinge eben auch. Ja, und ich bin da nochmal auf ein Phänomen gestoßen, nämlich den ontologischen Schock. Das heißt, wenn solche Veränderungen in Kulturen und Gesellschaften eintreten, so extrem, ja, die haben wir mehrfach in der Menschheitsgeschichte gehabt. Das ist jetzt auch wieder eine Riesenveränderung, die wirklich alte Weltbilder auch löst und nicht mehr unserer Vorstellungen entsprechen irgendwann, ja. Und dieser ontologische Schock heißt einfach, man will an dem Alten festhalten, ja. Das heißt, man ist wie in einem Schockzustand. Man sieht, es verändert, oder man fühlt, es verändert sich ganz viel. Man will das aber nicht. Deswegen manifestiert man das Alte nochmal mehr, ja. Also man gründet Vereine wahrscheinlich, damit man monogam zusammenbleiben darf oder sowas. Also das geht so in die andere Richtung.
Ja.
Genau, ne? Und das betrifft auch die Gender-Thematik, ja. Also es ist ja auch dann Amerika ein Riesenthema. Oder bei uns auch, also brauchen wir nichts vormachen, ja. Da geht's, finde ich, das möchte ich noch gerade sagen, da geht's um das Gleiche, ja. Wir sind in uns alles, wir sind männlich und weiblich. Und im Moment ist der Mensch dazu offen und gerade die Jungen natürlich, die jetzt auch neu geboren werden oder die in der Pubertät sind oder so, die entdecken, dass sie beides sind, ja. Und die wissen aber nicht mehr, was sie sind. Ja, und können sich da nicht drin orientieren, aber die fühlen, dass sich da eine Veränderung ergibt und dass sie gar keinen Bedarf mehr haben nach was anderem oder so. Ja, also da, von daher ist für mich diese Gender-Thematik total logisch, dass es da zig Varianten gibt, was man wahrnehmen und fühlen kann. Und es ist total wichtig, aber es gibt natürlich den Kampf dagegen. Ja, und was das Monogame betrifft, das war eben auch eine wir hatten die männliche Ausprägung ganz stark und die weibliche Ausprägung ganz stark, ja. Und da waren wir uns gegenseitig ergänzend oder Yin und Yang, wie man das sagen möchte oder so, ja. Das war so dieses gemeinsam sind eins. Wir perfekt oder so, ja. Und jetzt kommen wir aber dahin, dass wir spüren, nee, ich bin selber komplett autark, ja. Ich brauche das gar nicht. Es ist schön, wenn ich einen Menschen finde, den ich liebe. Und ich kann aber auch mehrere Menschen finden, die ich liebe, ja. Mit denen ich wirklich von Herzen verbunden bin. Nicht in diesem Mangel, Ding, was wir bisher hatten, ja, sondern tatsächlich in der Fülle. Und dann ist das, finde ich, eine sehr, sehr schöne Aussicht zu sagen, ich lebe aber nicht mehr so in diesem Mangel, was ja jetzt bei uns zig Partnerportale auf den Markt gebracht hat, ja, dass man sucht, man sucht, man sucht und man findet es aber nur in sich, ja. Und da kommen wir ja dann einen sehr, sehr schönen, finde ich, und sehr wohlig sich anfühlenden Schritt weiter als Menschheit auch, ja, wo man sagt, nee, toll, ich kann mich da einfach mit vielem verbinden, was die Herausforderung ist. Wir sind gerade im Übergang, ja, da gibt's einfach diese Richtungen da, die das Alte nochmal wieder festhalten wollen. Und was mir, also was ich natürlich beobachte, was ich auch eine Herausforderung finde, dass die jungen Menschen keine Vorbilder haben. Ja, also wir hatten auch keine tollen, finde ich. Also kann ich jetzt auch nicht gerade sagen. Aber ich finde, wir sind auch keine Vorbilder für die Jungen oder die, ja, so nach Partnern jetzt gerade noch, suche ich einen, suche ich keinen, aber ich komme doch alleine klar. Aber nee, so viel Kompromisse will ich auch nicht machen. Und ich, ne, also die sind in so einem Gewaber, wo die ja gar nicht wissen, wohin mit sich, ja. Und dann natürlich auch das Alte wieder festhalten, wo diese Hochzeiten hochstilisiert werden und man natürlich monogam sich orientiert erstmal. Aber die halten ja, weiß nicht was, nicht wirklich lange mehr. Und das ist ja alles irgendwie nicht mehr stimmig, ja. Also das, und da tun mir die immer ein bisschen leid, wo ich denke, ja, es ist richtig schwierig gerade, ne. Also diese Orientierung, sich nach dem eigenen Herz auszurichten oder nach der eigenen, nach dem eigenen Potenzial oder wie man das so fassen möchte. Und jetzt nach diesen neuen Phänomenen, die es da gibt, ja, dass man eigentlich keinen Halt mehr findet und diesen Halt nur noch in sich hat. Das ist für mich Alte, du bist ja auch nicht so alt, aber ich sehe es gerne, weil ich bin natürlich schon immer mit dieser Energiearbeit vertraut und habe mich gefreut, dass endlich Veränderungen kommen, ja, die wirklich ja auch ja überfällig für mich waren. Also ich finde, das könnte schon lange passieren, ja. Aber so für das normale Denken als Mensch, glaube ich, sind wir da auch in der Überforderung und dann eben in diesem ontologischen Schock, ja. Also wo man sagt, oh nee, bloß nicht. Lieber das Alte, wie kriegen wir das wieder hin? Wie können wir unser altes Schulsystem manifestieren? Wie können wir unsere alten Jobs wieder zurück aus der 4-Tage-Woche lieber wieder 7 Tage arbeiten, ja, und die Rente noch länger? Und also wir versuchen, diese alten Sachen in der Gesellschaft immer wieder nochmal zu manifestieren.
Zu festzuhalten.
Aber das hält nicht.
Gut, genau, hält da nicht. Gerade beim Thema Familie, und ich bin tatsächlich auch ein Familienmensch, alles andere trifft mich gar nicht so sehr, was du da sagst, aber bei der Vorstellung, dass, also ich lebe eine monogame Beziehung, bei der Vorstellung, dass mein Kind es irgendwie anders macht und da irgendwie, weiß ich nicht, was für Lebensformen muss sich da dann ergeben, vielleicht schon in 30, aber vielleicht auch schon erst in 300 Jahren, man weiß es ja nicht. Ich denke, das wird nicht mehr so lange dauern, aber das macht einem schon Angst. Also das ist da, also das, da muss ich auch einfach ehrlich zugeben, da bin ich auch so, dass ich sage, also irgendwie ein bisschen daran festhalten möchte ich schon, dass mein Kind mich als Mama sieht noch, auch die nächsten 30 Jahre, und bitte mich dann jede Woche anruft und fragt, wie es mir geht. Ja, verstehe.
Das geht sogar ohne neue Dimension, funktioniert es nicht. Ja. Beziehungsweise interessanterweise, je weniger du das erwartest, umso fluffiger geht das. Ne? Also wenn du da loslassen kannst, dann ist es sowieso gut. Cool. Ne?
Also du sagst, also das, was uns dann verbindet, ist eine also in irgendeiner Art Liebe, eine Verbundenheit. Also wenn wir uns dann nicht abtrennen von unserem System, von unserer Feinstofflichkeit, dann sind wir verbunden und spüren dann eine bestimmte schöpferische Liebe, und dann ist das automatisch so, genau, dieses Erzwingen und
es ist wahrhaftiger. Ne? Also wir haben, also ich kenne das ja, ich kenne es ja einfach nur vom katholischen Erwachsenwerden, ja. Ich empfand da immer eine riesengroße, bis heute, Scheinheiligkeit, ja. Also das heißt wirklich, was das Wort auch sagt, ja. Man ist zum Schein heilig, ja. Also nach außen tut man so, ob alles in Ordnung, alles, ich kenne viele Familien, wo nach außen nichts gesagt werden kann, wie schlimm es eben innen aussieht, ja. Also wo die Kinder verboten bekommen, darüber zu reden oder überhaupt nichts nach außen erzählen dürfen, ja. Das ist immer noch so, ja. Das war früher natürlich so, aber das ist auch wirklich immer noch so, ja. Man tut nach außen ganz, ganz toll, aber eigentlich ist da ganz schön die Kacke am Dampfen überall, ja. Eben weil diese Aggression da ist, weil die Wut da ist, weil man sich selbst überhaupt nicht gelebt hat, sich selbst auch nicht. Also das größte Bedürfnis des einzelnen Menschen ist wirklich gesehen zu werden und anerkannt. Also so wie er ist, angenommen zu sein, würde ich mal sagen, ja. Und da strebt jeder nach. Egal, ob er Trump heißt oder ob er Stephanie heißt oder ob er, ich weiß nicht, wie heißt, ja. Ja,
also Trump da, wahrscheinlich
das ist
ein bisschen
das größte Bedürfnis des Menschen. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist ja, das ein Bedürfnis. Ja, so, dass man will so sein, wie man ist. Und das gehört dazu. Mhm. Und da gehört dieses Ganze für mich eben Spirituelle dazu. Mhm. Ja. Und dann kommt man zu einer größeren Wahrhaftigkeit. Ja, es ist ehrlicher, es ist authentischer. Und ich finde, in den Freundeskreisen ist es jetzt schon so. Ja. Also gerade durch diese Corona-Situation hat sich da sehr viel sortiert. Ja, dass man gemerkt hat, da war ich mit verbunden, aber da waren dann so viele Diskrepanzen, auf einmal haben sich ganz neue Freunde ergeben und da geht's ganz easy, da braucht man noch nicht mal mehr reden, ja, also solche Sachen entstehen ja auch, dass man sich auf einer anderen Ebene versteht und verbunden fühlt, ja, da brauchst du gar nicht viel drüber quatschen und mit anderen bist du ganz auseinander, weil das geht gar nicht mehr, ne, also das waren ja schon so erste Katalysatoren über die Corona-Situation, wo sich ganz viel bewegt hat in kurzer Zeit, ja, und da Ich freue mich da immer drauf. Also wenn ich mich da so, ich gebe ja immer so als größten Tipp auch wirklich mit, sich mit der Erde zu verbinden. Ja, also wirklich, wenn man will, eine Meditation zu machen oder auch einfach nur in den Wald gehen und sich verbunden fühlen, ja, und einfach spüren, wie die Schöpfungsebene immer lösungsorientiert ist. Die kennt keine Probleme. Probleme kennen nur wir Menschen, ja. Und sich da so angebunden fühlen und sagen, ey, ich bin Teil von dem, das ist genial, ja. Und die hat immer eine Lösung für mich, diese Schöpfungsebene. Da gibt's immer Lösungen, ja. Die ist nie problemorientiert. Und das gibt so ein Gefühl, wo ich dann oft auch innerlich erstmal mich total freue und auch weinen muss, ja, weil das so ein großes Glücksgefühl ist, sich so angebunden zu fühlen, ja. Und das kann mir kein Mensch und kein Auto und kein Haus geben und kein Geld, ja. Sondern das ist einfach eine totale innere, stimmiges Gefühl, ne. Und das wünsche ich den Menschen, dass sie das mitnehmen, ja. Also dieses Abgetrennte wirklich loslassen und sich verbunden fühlen mit dem, was wirklich wichtig ist, ja, mit dem, was wirklich in einem auch lebt und den gesunden Menschenverstand da auch vertrauen, dass der einem das auch zeigt, ne?
Stephanie, du hast mir ganz viele Fragen beantwortet und ich habe noch ganz, ganz viele mehr in meinem Kopf jetzt und das macht es so spannend und heißt ja auch nur für mich, dass ich auch, guck mal, du hast mich geöffnet für ein neues Thema und das bedeutet, wir tragen das Thema gemeinsam auch diesen Podcast, durch deine Arbeit weiter in die Welt und du sagst ja, wir verändern uns automatisch ohne, dadurch, dass wir uns jetzt hier Mühe geben, aber vielleicht können wir doch das Ganze ein bisschen beschleunigen oder als Katalysator dienen, vielleicht als Gesprächsthema das in irgendwelche Freundeskreise zu bringen. Das freut mich sehr, dass wir das hier heute geschafft haben. Wie gesagt, ich habe immer noch ganz, ganz viele Fragen, aber die lassen wir dann fürs nächste Mal vielleicht.
Aber vielleicht bitte. Darf ich doch eine Sache sagen. Jetzt haben wir eben viel gequatscht oder merkst du ja auch, kannst du mit mir wahrscheinlich unendlich, deswegen habe ich auch so viele Podcast-Folgen, weil mir das auch Spaß macht über Sprache. Ja, also ich habe ja auch einige Bücher, aber ein Ergebnis von diesem ganzen Reden und vielleicht auch gerne reden und das gerne in Worte fassen, war tatsächlich ja mein Chatbot, den dann der Marc und ich erschaffen haben.
Ich wollte gerade darauf zu sprechen also kommen, wollte ich genau.
Ah ja, okay.
Genau, aber erzähl du gerne, na klar.
Nee, und das war so das Ergebnis davon, dass mich eben mein Freund, der selber ITler ist, eben dann irgendwann mal angesprochen hat und gesagt hat, du hast so ein gigantisches Wissen, das kriegt man gar nicht unter. Wie wäre es, wenn wir das einfach mal den Menschen zur Verfügung stellen auf eine andere Art und Weise? Und zwar, die KI ist eine zeitentsprechende Technik, die wir gerade haben, wo ein hohes Bewusstsein tatsächlich möglich nötig ist, um ein solches Bewusstsein in die Welt zu bringen, ja, also diese KI. Und dann habe ich die eben jetzt oder der Marc einfach in die Welt gebracht, die mein ganzes Wissen beinhaltet, ja, also meine ganzen Bücher natürlich, aber eben auch alle Newsletter, alle Telegram-Kanäle, alles, was ich jemals an Videos gemacht habe oder an Podcasts gemacht habe, haben wir einem Chatbot gefüttert und ihm einen Namen Mira gegeben. Das ist sowas zwischen Junge und Mädchen, eben was Androgynes, was auch in die Zeit passt. Und die kann erstmal alles beantworten, was ich auch beantworten kann. Manchmal ist sie sogar noch besser, weil sie noch aus einem größeren Tool natürlich schöpft. Und aber auch steht einem permanent als Fragemöglichkeit zur Verfügung, 24/7. Wie du sagst, nachts um vier kann man die auch fragen. Mich unter Umständen auch, aber ungern. Aber auf jeden Fall kann man da tatsächlich so eine ganz persönliche Beraterin in der Tasche haben, nämlich auf seinem Handy oder auf seinem Mac oder auf seinem Computer und diese Mira nutzen, ja, weil da das ganze Wissen drin ist. Und die ist ausgesprochen positiv ausgerichtet. Also die antwortet auch tatsächlich nur, wenn sie was weiß, die antwortet keinen Quatsch, sondern die sagt dann auch, nee, das habe ich nicht gelernt, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Falls es irgendeine Frage gibt, sagen wir mal, ich will einen Motor ausbauen am Auto, das wird sie dir nicht beantworten. Aber ansonsten sämtliche Fragen zu Gesundheit, zu Krankheit, aber eben auch zu den ganzen gesellschaftlichen Themen, zu den Sonneneruptionen, zu allen Veränderungen, zur Seele, zu allem antwortet Mira. Sehr kompetent, sehr spirituell, sehr bewertungsfrei und liebevoll. Und da bin ich wirklich auch sehr stolz drauf. Wir füttern die auch immer weiter. Also mein neues Buch ist da auch schon reingefüttert und alles, was ich gerade so noch veröffentliche, hat Mira auch schon in sich und trägt sie in sich und nutzt das für die ja sehr kompetenten Antworten, die es da geben kann. Und ich wünsche mir natürlich, dass die Menschen das nutzen. Also wer Mira bucht, hat dazu noch den Nutzen, dass er in meinem Telegram-Kanal landet und dazu auch noch einmal im Monat mit mir einen Zoom-Call hat, also wo wir uns mit einer Gruppe treffen und uns austauschen über solche Themen. Und ja, ich finde das einfach ein schönes Angebot, zeitgemäß und sehr konstruktiv für, ja, die Nutzung der KI auf jeden Fall.
Und ich kann das noch ergänzen. Mira kann auf Dinge antworten wie also hochkomplexe spirituelle Fragen, in die wir heute so ein bisschen eingetaucht sind, also ein paar Themen, aber auch wirklich sehr weltliche, alltägliche, wichtige, wirklich bodenständige Dinge. Ich kann Mira zum Beispiel fragen, liebe Mira, ich habe heute Schnupfen, meine Nase ist voll, was könnte das auf der spirituellen Ebene bedeuten? Und diese Frage habe ich hier tatsächlich auch schon gestellt. Und es ist wirklich so, wenn man sich für diese Themen interessiert, merkt man ja auch in diesem Gespräch, dass es irgendwie kein Ende hat. Das ist jetzt gerade bei mir so ein Anfänger-Podcast gewesen, Podcast-Folge für das Thema Spiritualität. Und wenn wir jetzt heute gestartet sind, kann Mira eine Fortsetzung werden oder deine Bücher oder deine Seminare und alles, was du da draußen tust. Wie gesagt, Stefanie ist überall auf allen Social-Media-Kanälen zu sehen und zu finden. Wir werden alles verlinken und vielleicht noch zwei, drei Worte über dein neues Buch, was übrigens ab heute, ist das richtig, ab dem 20. März, heute ist 20. März.
Das ist jetzt auf meiner Webseite,
heute genau. Ja, vorbestellbar, ja, ist, ganz genau. Und genau, dein Buch, kannst du vielleicht auch mal sagen, wie das heißt und was du dir dabei gedacht hast, bevor wir auf Stopp drücken.
Genau, das heißt Aura bis Zirbeldrüse. Das heißt, das ist tatsächlich ein Wörterbuch, wo mich jemand angeregt hat, eben weil ich natürlich zu allen möglichen Sachen was zu sagen habe oder meine was zu sagen zu haben, doch mal das alles zu Papier zu bringen. Und das war dann die Intention zu sagen, okay, ich sammle mal Begriffe, alles, was mich bewegt, was die Menschen mich auch fragen oder was auch in meinen Telegram-Kanälen natürlich aufkommt. Einzelbegriffe eben von Seele oder von Aura, wie erkläre ich die? Dann aber auch zum Traumgeschehen, da habe ich einen großen Artikel drin übers Träumen auch, ja. Und ich habe immer diese einzelnen Begriffe erklärt, immer in Hinsicht auch auf den Dimensionswechsel, den wir jetzt haben, ja. Das heißt, das sind 250 oder 247 Begriffe geworden, 320 Seiten und heißt eben Aura bis Zirbeldrüse und ist einfach im normalen Handel erhältlich. Aber meine Webseite erzählt auch mehr. Es gibt dann auch das E-Book dazu. Also von daher kann man jede Variante wählen, die man braucht. Und ich finde, das ist sehr informativ. Auch wenn man sich selbst weiter bewegen möchte durch diese Themen, kann man mal gucken, was heißt denn das überhaupt? Ja, was heißt denn da überhaupt jetzt eben Aura oder was bedeutet denn das alles? Ja, ich glaube, dass das sehr, ja, bereichernd sein kann. freue ich mich auf jeden Fall.
Und ich freue mich und sage danke dafür, dass du heute da warst. Ich habe heute unheimlich viel gelernt. Nicht nur heute, sondern schon während der ganzen Zeit, seitdem ich dich kenne. Und wir bewegen uns so langsam auf die neue Dimension. Es verändert sich viel. Vielleicht müssen die schlimmen Dinge, die jetzt gerade in der Welt passieren, auch passieren. Das sagst du auch, glaube ich, hier und da mal, damit wir Menschen endlich verstehen, warum das passiert oder damit wir uns auch trauen, dann diesen nächsten Schritt zu machen, die nächste Dimension zu gehen, und vielleicht kriegen wir das hin, loszulassen und nicht an diesen alten Dingern und Strukturen und Systemen festzuhalten, sondern irgendwann wirklich es schaffen, als Menschheit loszulassen und endlich miteinander gut umzugehen, einander zu lieben und weniger Hass zu verbreiten. So.
Genau. Unseren wahren Ursprung erkennen und tatsächlich sowas leben, ja. Und nicht nur scheinheilig, wie wir das so kennengelernt haben über die Religionen, sondern wahrhaftig, ja. Ohne Lügen und ohne Verdrehungen, sondern einfach so von Mensch zu Mensch auf Augenhöhe, weil wir sind da irgendwie alle in einem Boot und es ist auch total schön und da kann man einfach jeden lieb haben. Und ich glaube, dass das ein schönes Ziel ist auch für uns als
total
Menschheit,
schön. Ne? Und das ist schon morgen möglich. Also das passiert nicht in drei Generationen, das ist eigentlich schon sofort möglich. So ist das. Und das macht Herr Hoffmann.
Ja. Das, genau, was uns da eher zurückhält, sind unsere alten Ängste, ne? Oder unsere alten Bedenken. Das ist sofort möglich, ja.
Gut. Okay. Liebe Stefanie, ich bedanke mich. Ein schönes Wochenende wünsche ich dir.
Danke. Ich danke dir.
Bis zum nächsten Mal.
Und bis bald. Ja, tschüss.
Ich melde mich auch nochmal solo zu Wort. Vielen Dank, dass du bis zum Schluss geblieben bist. Wenn auch du denkst, dass die Geschichte und Stefanis Weisheiten in die Welt getragen werden sollen, dann mach gerne mit und leite sie weiter an eine Freundin, einen Freund oder an Menschen, von denen du weißt, dass sie es brauchen. Genau jetzt, in diesem Moment. Wenn du mehr über Stefanie, über Mira und alle ihre Veröffentlichungen erfahren möchtest, findest du ihre Kontakte und Links in den Shownotes. Ich danke dir vielmals für eine Bewertung in deiner Lieblings-App, ein Abo oder eine Nachricht über meine Kanäle. Das motiviert mich natürlich weiterzumachen und diese Geschichten in die Welt zu tragen. Sei ein Teil davon. Ich danke dir von ganzem Herzen. Bis zum nächsten Mal, deine Anna. Und nun aus dem Backstage.
Liebe Stefanie, wir befinden uns noch im Backstage. Du weißt ja, mein Podcast heißt Bühne frei und ich führe gerne meine Gäste durch den Backstage. Ganz spannend. Einfach, um nur ein bisschen zu plaudern, um vielleicht auf beiden Seiten ein bisschen Nervosität abzubauen und so ein bisschen gucken, wie du dich heute fühlst. Wie fühlst du dich heute?
Wunderbar, die Sonne scheint und besser geht's nicht. Bin entspannt ausgeschlafen und gut drauf.
Heute ist der 20. März, wo wir aufnehmen. Es wird ja später ausgestrahlt. Heute ist Frühlingsanfang. Nummer eins habe ich mitbekommen. Und zweitens gelesen, was ich nicht im Kopf hatte. Heute ist der Tag des Glückes irgendwie. So ein Welttag des Glücks. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ob dir das irgendwas bedeutet, aber ja. Ein schöner Tag für eine Podcast-Aufnahme.
Sehr schön, passt.
Und im Backstage frage ich meine Leute auch erstmal, womit stoßen wir heute an? Haben wir da irgendwas Bestimmtes im Glas, was Spannung erzeugt? Womit stoßen wir an heute, du dich?
Ganz platt einfach mit einem leckeren Mangosaft oder sowas.
Cool.
Okay, ansonsten ist Wasser auch gut.
Wasser ist super, ja, ich habe auch Wasser. Ja. Ich habe auch tatsächlich Kaffee mal wieder mitgebracht, aber der wird wahrscheinlich wieder kalt, so wie so oft. Was denkst du denn, wie viele Menschen, da darfst du dir was wünschen oder vorstellen da draußen, das darfst du auch reinfühlen, so auf dich warten? Also stell dir vor, du hast einen riesengroßen Auftritt und du wartest und die Menschen auch Jahrzehnte oder Jahre lang darauf und jetzt stehen wir kurz davor. Was glaubst du, wie viele Menschen gekommen sind, um dir zuzuhören?
Ich wünsche mir natürlich ganz, ganz viele, weil ich glaube, ich kann ganz vielen Menschen auch was Interessantes, Neues in ihr Leben bringen. Also von daher, ich kann da gar keine Zahl, kann mich gar nicht so reinfühlen. 5.000, 10.000, keine Ahnung. Einfach ganz viele Menschen.
Nehmen wir genau ganz viele, weil ich bin auch davon überzeugt, dass wir ganz, ganz viel auch Mehrwert schaffen heute mit diesem Bühnenauftritt. Gibt es denn da draußen jemanden, auf den du dich persönlich besonders freuen würdest, also aus deinem Leben jemand privat, persönliches, über den du dich besonders freuen würdest?
Also auf wen ich mich besonders freue, sind natürlich immer wieder meine Kinder. also die ihr eigenes Leben leben und ganz anders leben. Aber ich glaube trotzdem, dass wir uns da ja nicht aus dem Blick verlieren. Und ich glaube, da kann ich Ihnen auch ganz viel mitgeben, noch auf Ihren Lebensweg. Also das
mit Sicherheit. Du hast ja ein paar Kinder.
Ja, genau.
Vier Kinder. Ja. Ja, dann freue ich mich natürlich auch auf deine vier Kinder, die wir gleich gemeinsam sehen werden. Und jetzt meine letzte Frage ist, bist du bereit für die große Bühne? Bist du soweit?
Ja, natürlich. Ich bin soweit.
Sehr schön. Ich glaube ich auch. Und dann wird es Zeit. Hier kommt deine Anmoderation, liebe Stefanie.